Ich habe gerade einen Fan von uns getroffen. Und auf einem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin, auf dem wir bis gerade eben noch waren. Und der war total aus dem Häuschen, als er gehört hat, wer ich bin. Und war dazu gesagt, er hört jeden Podcast immer am Donnerstagmorgen. Der Daniel, Shoutout an der Stelle. Und und er hat gesagt, auch das freut dich natürlich ganz besonders, wie gut die Soundqualität ist.
Oh, ja, da geben wir uns aber auch wirklich sehr viel Mühe.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Das freut mich. Ich wurde noch nicht erkannt.
Kommt noch.
Ja. Vielleicht nach dieser Folge.
Ja.
Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Ja, so kann man mal eine Folge starten. Ja, ach, das ist toll. Herzlich willkommen zu diesem Nord-Süd-Gipfel des Podcastings. Ich, Christoph Kröger, bin natürlich wie immer in Hamburg und Adrian Franke himself in München. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich noch niemand erkennt. Vielleicht haben wir nur Hörer in München, in Bayern oder südlich der Elbe.
Ja. Südlich also des Bayern. Weißwurst-Äquators.
Ja, sehr gut. Hast du denn schon deine Vertragsverlängerung unterschrieben?
Noch nicht, aber fairerweise muss man auch sagen, dass mir noch niemand 100 Millionen garantiert angeboten hat.
Ach, du hast auch ganz ehrlich nur auf den Vertrag von Rodgers gewartet, damit du jetzt verhandeln kannst. Auf Grundlage.
So macht man's, ja.
Ja, ja. Sehr geschickt, sehr geschickt. Darüber werden wir natürlich sprechen. Es gibt wirklich viele News, über die wir zu sprechen haben diese Woche. Mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen bei so vielen News. Und dann besprechen wir natürlich ausführlich die Preseason Woche 3. Ganz ja. Klar, da nehmen wir uns ordentlich Zeit für. Und wir wollen dann eigentlich danach auch noch über so ein paar Teams sprechen, über die sonst wenig bis gar nicht gesprochen wird. Auch hier bei uns im Podcast eher weniger gesprochen wurde. Aber wo wir der Meinung sind, die sollte man mal erwähnen. Vielleicht sind die gar nicht so unscheinbar. Das werden wir tun, ganz am Ende. Und ja, nach Preseason Woche 3, das heißt natürlich auch, wir haben es immer wieder gesagt, vor den Fantasy-Football-Drafts. Und falls ihr so Last-Minute zum Beispiel noch eine Fantasy-Liga sucht. Natürlich nochmal unser Hinweis auf downsettalk.de. Auf unsere Homepage, auf unser Forum, da gibt's die Fantasy-Partnerbörse. Da könnt ihr noch fündig werden, falls ihr noch Mitspieler sucht oder eine Liga sucht. Dann gibt's da natürlich auch die Möglichkeit, wie immer uns zu supporten, uns zu unterstützen. Und darüber bekommt ihr dann auch das Bonusmaterial, findet ihr alles da. Zum Beispiel habe ich jetzt auf dem letzten Drücker noch so ein paar Last-Minute-Fantasy-Fragen beantwortet und dazu eine kleine Folge, eine kleine Bonusfolge gemacht. Das Ganze nennt sich Special Team bei uns. Und wir haben ja gesagt, alle, die uns unterstützen, die werden zum einen mit solchen Bonusfolgen und Extra-Content belohnt. Damit bedanken wir uns. Aber wir wollen diese finanzielle Unterstützung natürlich auch sinnvoll nutzen und so nutzen, dass es dem Podcast weiterhilft. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht und uns wirklich was sehr Hilfreiches gekauft. Ja, im Prinzip haben wir es gekauft. Und zwar von Pro Football Focus die Elite Stats. Wirklich großartig. Wie kann man das erklären? Wie kann man diese Elite Stats einfach erklären, wenn man davon noch nie gehört hat?
Also im Prinzip sind es alle tiefer gehenden Stats, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wenn man zum Football neu kommt, dann ist man natürlich erstmal so völlig überrannt mit Statistiken und Abkürzungen und was auch immer alles. Und dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man bei den totalen Stats stehen bleibt. Also sowas wie zugelassene Rushing Yards pro Spiel oder zugelassene Passing Touchdowns pro Saison oder was auch immer. So diese Stats, die aber eigentlich, wenn man in die Tiefe geht, wirklich gar nicht so eine Bedeutung haben und wo man oft besser dran ist, wenn man die ignoriert und sich andere Stats anschaut. Und also ich bin schon immer bei Pro Football Focus so, dass ich die Noten, die vergeben, quasi komplett ignoriere, weil ich da immer noch skeptisch irgendwie bin und die sehr subjektiv finde. Ja, also ist
da werden wir, heute. Ich habe ein, zwei Grades von denen, also so diese Noten habe ich mit drin in meiner Analyse.
Also als Orientierung sind sie auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt noch nie, wenn ich irgendwie eine Analyse schreibe oder wenn ich irgendwie irgendeinen Text schreibe, gesagt, oh, der hat eine gute Pro Football Focus Note, dann muss der auch gut sein. Die Stats dagegen.
Okay, klar.
Genau, aber die Stats auf der anderen Seite, die sind halt wirklich super. Also wenn wir, das ist eben wirklich wahnsinnig ins Detail gehen, wie viele Pressure hat dieser Offensive Lineman zugelassen, wie viele Drops hatte dieser Receiver, wie war der Quarterback gegen in bestimmten Spielsituationen und gegen Pressure und auf jene Distanz und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr ins Detail gehend. Und genau, wir hoffen, dass wir die Stats für euch auch sinnvoll dann einsetzen können und danken euch sehr für die Unterstützung.
Absolut. Und wir bedanken uns natürlich generell bei allen, die uns zuhören und, wie gesagt, wollen auch was zurückgeben. Für alle Special-Teamer sind das zum Beispiel diese Bonusfolgen, aber auch für alle anderen. Wir haben schon Madden 19 verlost vor ein paar Wochen und diese Woche war ein DAZN-Abo dran.
Ganz genau, wir haben zwei DAZN-Gutscheine verlost und die wurden gerade eben kurz vor Aufnahme, Blick hinter die Kulissen, ausgelost. Zwei Gewinner, die wir dann in den nächsten Tagen kontaktieren werden. Das ist einmal der Benny Krüll at Krülli88 und Detroit vs. Everybody at Streetballer John.
Detroit vs. Everybody?
Ja, passt sogar ein bisschen
zur der Folge. Der passt heute zur Folge. Kleiner ja. Teaser an der Stelle. Und damit kommen wir auch direkt zu
News aus der NFL.
Wir haben es ja schon angedeutet. Es wurden Verträge unterschrieben. Und das ist so ein bisschen Breaking News, weil wirklich direkt vor der Aufnahme dieses Podcasts geschehen bzw. bekannt geworden. Aaron Rodgers hat einen neuen Vertrag unterschrieben und was für einen.
Ja, 4 Jahre Vertragsverlängerung, $134 Millionen neues Geld, was dazukommt. Davon sind 80 Millionen Cash Payout bis März 2019. Garantien über $103 Millionen. Also der ist jetzt langfristig an die Packers gebunden und wird seine Karriere auch in Green Bay beenden. Ich glaube, das kann man mit dem Vertrag ziemlich sicher sagen. Insgesamt sein Packers-Vertrag ist jetzt roundabout $180 Millionen wert. Ist natürlich viel Geld. Man muss aber eben auch immer sagen, zum einen ist Aaron Rodgers der Spieler, der Green Bay jedes Jahr zum Contender macht, auch wenn er in den letzten Jahren teilweise ein bisschen, seine Stats ein bisschen zurückgegangen sind. Man muss außerdem bedenken, wie der Cap jedes Jahr steigt, also der Salary Cap, der in den letzten Jahren konstant 8, 9, 10 Millionen hochgegangen ist. In 2 Jahren sieht der Deal schon wieder ganz anders aus. Und klar, Rodgers ist dann jetzt, mag jetzt dann erstmal wieder der bestbezahlte Quarterback sein in der NFL. Und in 2 Jahren, wenn die nächsten 2, 3 Quarterbacks verlängert haben, dann ist das schon nicht mehr. So geht es ja immer mit denen. Ich hatte fast ein bisschen gedacht, vielleicht ist das ein Spieler, der was Neues wagen kann, der sowas wie zum Beispiel Prozente am Salary Cap fordern kann, also vom steigenden Salary Cap, sprich, dass das Gehalt dann auch mitsteigt. Soweit ist es nicht gegangen, aber ich glaube, $80 Millionen bis März nächsten Jahres und $103 Millionen garantiert, damit kann auch Aaron Rodgers gut leben.
Oh, das sind Dimensionen, die übersteigen tatsächlich meine Vorstellungskraft, ja, was Geld angeht. Was Geld auf dem eigenen Konto vor allem angeht. Das gilt auch für den zweiten dicken Vertrag, der diese Woche unterschrieben wurde, nämlich von niemandem Geringeres als Odell Beckham Jr.
Ganz genau, 5 Jahre sind es bei Odell Beckham, ist also jetzt bis einschließlich 2023 an die New York Giants gebunden. $90 Millionen ist der Deal wert, davon sind 65 Millionen insgesamt garantiert, der Signing-Bonus $20 Millionen. Bei Beckham die Situation eben so, dass er eigentlich von Anfang an ja gesagt hat, hier, er wird kein Holdout machen, er wird dabei sein, Training Camp, er macht alles mit und genau so war es auch. Und was man so hört, war das auch ein maßgeblicher Faktor darin, dass die Verhandlungen unterm Strich für das, was das eben ist, also ist ja ein absoluter Monstervertrag, dass die Verhandlungen wohl wirklich relativ soft abgelaufen sind und relativ gut von beiden Seiten und zufriedenstellend und da kein böses Blut, kein Hinhalten. Da hat Beckham seinen Teil zu beigetragen, kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt können Giants-Fans genau wie Packers-Fans ganz beruhigt schlafen.
Absolut. Generell die Packers und die Giants haben damit, glaube ich, für ihr Team sehr gute Entscheidungen getroffen. Auch wenn für viele der Odell-Vertrag ein bisschen übertrieben wirkt. Ich find's nicht. Er ist ein extrem wichtiger Spieler, einer der besten Receiver der Liga. Und er ist noch relativ jung, sehr jung, dafür, dass er jetzt diesen Monster-Vertrag unterschreibt. Ich glaube, die beiden Teams sind gut aufgestellt, haben richtige Entscheidungen getroffen. Das kann man bei den Raiders nicht unbedingt sagen.
Ja, die Raiders sind so ein bisschen, man weiß nicht so genau, wo der Weg hingeht. Ne? Das haben wir diese Offseason jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt ist die Saison, wenn ihr das hört, eine Woche noch weg. Und Khalil Mack ist immer noch nirgendwo in der Nähe des Raiders-Teams zu sehen. Der ist immer noch im Holdout. Man weiß nach wie vor nicht, wie da die Fronten genau sind. Es gibt viele Gerüchte oder Berichte, dass er noch überhaupt gar nicht mit John Gruden Kontakt hatte.
Es ist so absurd.
Es ist wirklich absurd. Und jetzt natürlich kommen jetzt in den letzten paar Wochen, kann man sagen, die Trade-Gerüchte, weil einfach er ist im Holdout. Man weiß nicht, wann er wieder beim Team sein wird, ob er wieder beim Team sein wird, ob die Fronten da irgendwie total verhärtet sind, das Tischtuch vielleicht schon zerschnitten ist. Vier Teams gab es jetzt unter der Woche oder Anfang der Woche das Gerücht. Vier Teams sollen inzwischen konkretes Interesse zeigen und ernsthaft an einem Deal arbeiten. Also es gibt wohl eine Handvoll Teams, ein paar Medien aus Oakland und aus der Umgebung haben berichtet, dass es ungefähr 12 Teams sind, die wohl sich konkret nach einem Trade erkundigt haben. Aber vier Teams sollen wirklich ernsthaft an einem Deal arbeiten. Wer das ist, das wissen wir leider nicht. Das ist nirgendwo durchgesickert. Man hört ja immer wieder so ein paar Teams, die sehr, sehr auf Edge-Rusher-Suche auch sehr aggressiv sind. Detroit soll da dazugehören. Die Jets werden da auch immer wieder genannt. Aber wer das letztlich ist, was da auch der Preis sein wird, ich gehe davon aus, dass die Raiders einen Erstrunden-Pick plus X fordern werden. Das ist alles noch offen, aber so langsam, also man muss mittlerweile davon ausgehen, dass er zum Start der Regular Season nicht spielen wird und vielleicht auch darüber hinaus. Und ja, ansonsten alles andere ist ein bisschen eine Wildcard, aber die Gerüchte werden natürlich immer mehr werden, je länger er nicht in Oakland ist.
Muss ich dazu was sagen? Es ist wirklich, ich habe auch Argumente gelesen, warum ein Trade Sinn machen würde. Für mich macht ein Trade aus Sicht der Raiders keinen Sinn.
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Es ist so absurd, finde ich, einen der besten Pass-Rusher, eine unglaublich wichtige Position in der NFL, einen der besten Spieler auf dieser Position abzugeben, finde ich so extrem sinnlos, weil bis du so ein Talent wiederfindest, egal wie viele Draft-Picks du hast, egal wie viele First-Round-Picks du hast, so ein Talent wieder zu finden im Draft.
Ja.
Das ist so unwahrscheinlich. Und vielleicht kann man sich von Draftpicks ein paar mehr Spieler holen. Ja, aber das ist einfach, wie gesagt, einer der besten Spieler auf einer der wichtigsten Positionen im Football. Und es würde die Raiders dieser Saison unglaublich doll schwächen, wenn Khalil Mack fehlen würde. Bei den Patriots fehlt ein weiterer Wide Receiver, da wird's ein bisschen dünn tatsächlich. Eric Decker hat sich nämlich gedacht, kurz nachdem er unterschrieben hat, den Vertrag bei den Patriots. Falls ich Packers gesagt habe, ist Quatsch, ich meine die Patriots. Eric Decker war bei den Patriots, hat ein bisschen mittrainiert, hat auch ein bisschen gespielt und hat dann gesagt, ach nee, macht mir eigentlich gar nicht mehr so viel Bock.
Da muss ich jetzt kurz dazwischen grätschen. Wir haben nämlich in dieser Sekunde Breaking News.
Da brauche ich einen coolen Sound eigentlich noch.
Da brauchst du noch einen coolen Sound. Ja. Die New York Jets haben gerade eben Teddy Bridgewater zu den Saints getradet.
What?
Ja. Ist gerade eben, ich hab gerade eben die auf dem Handy, das hier neben mir liegt, gesehen, weil ich Twitter auch nicht offen hatte. Quick Reaction von mir, finde ich, ist ein super Spot für Teddy Bridgewater. Vom Scheme her passt es mega zu ihm. Vom Coach her, glaube ich, kann das super passen zu ihm. Er hat natürlich
das ist großartig.
Genau, es ist super für ihn. Wir wissen den Preis jetzt noch überhaupt nicht, aber
egal.
Er ist nach dem Jahr natürlich Free Agent erstmal in seinem aktuellen Vertrag. Müssen die Saints hinkriegen, aber vielleicht ist wer weiß, wann Breeze zurücktritt. Das muss man ja erstmal, das wissen wir alle nicht so genau und wie lange der noch spielt. Vielleicht hört er auch noch der Saison auf. Vielleicht ist dann sagt er auch von sich aus dann ist Schluss. Aber das ist für Bridgewater an sich ein super, super Spot. Und für die Jets bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was sie jetzt da noch bekommen haben. Ich tippe, es ist ein Zweitrunden-Pick plus X, zweite, vierte, so in die Richtung. Aber Teddy Bridgewater geht zu den New Orleans Saints.
Das ist wirklich, das ist gar nicht so übel, weil wir haben die Saints ja nach dem Draft sehr kritisiert, nicht in einen Quarterback zu investieren,
ja,
der auf kurz- oder mittelfristige Sicht Drew Brees Job übernehmen würde. Und jetzt haben sie jemanden, der das kann. Und du hast jetzt schon so viel Talent in dieser ganzen Mannschaft, wenn du da jetzt einen Rookie-Quarterback reinschmeißen würdest, der bräuchte nochmal wieder Zeit, sich zu entwickeln. Und dann wird sich das so ein bisschen überschneiden. Aber wenn du jetzt einen Bridgewater, wenn der jetzt in 1-2 Jahren für Breeze übernimmt, hast du trotzdem noch dieses herausragende Talent, offensiv und defensiv, in der ganzen Mannschaft und hast einen schon erfahrenen Quarterback, der auf jeden Fall das Zeug zu einem guten Starting Quarterback in der NFL hat, in Teddy Bridgewater, der einfach automatisch ein Titelfenster hat, weil der Rest seines Teams so talentiert ist. Also das ist von den Saints ein richtig kluger Move.
Ganz genau. Und also langfristig und eben auch natürlich auch kurzfristig. Also du weißt jetzt, dass wenn Breeze sich verletzt, dass du jemanden direkt hast. Ja. Und die Herausforderung jetzt natürlich wird sein, davon ausgehend, dass Breeze nach der Saison weitermacht noch, mit Bridgewater irgendwie zu verlängern, den Vertrag irgendwie hinzukriegen, dass du die beiden unter Vertrag hast für 2019. Aber also für die Saints ist es die ja jetzt nächstes Jahr schon ihren Erstrundenpick nicht mehr haben, ist es eine absolute Superlösung jetzt. Du gehst im Prinzip nächstes Jahr, wenn alles einigermaßen normal läuft und wenn sie für ihn traden, gehe ich davon aus, dass sie auch einen Plan haben, wie sie mit ihm verlängern können. Dann gehst du in den Draft nächstes Jahr zwar ohne Erstrundenpick, aber mit einer langfristigen Quarterback-Lösung.
Und wahrscheinlich auch ohne Zweitrundenpick.
Vermutlich auch, ja.
Also aber du brauchst diese Picks, die Saints brauchen diese Picks nicht so zwingend wie andere Teams, weil sie einfach auf den wichtigsten Positionen schon so gut aufgestellt sind.
Ja. Ja.
Gut, kommen wir zurück zum
Zu Eric Decker.
Ja gut, was soll man dazu sagen? Er hat offensichtlich keinen Bock mehr auf Football. Er hat sich gesagt, ich beende jetzt meine Karriere. Spontan, vor der Saison.
Genau, er ist, hat seine Karriere beendet, was natürlich vor allem Fragezeichen aufwirft, so ein bisschen, die wir uns jetzt schon die ganze Zeit stellen, was das Patriots Receiving Core angeht. Da ist jetzt Decker gar nicht so ein großer Faktor. Es gab echt inzwischen einige Berichte aus New England, dass der den 53-Mann-Kader gar nicht geschafft hätte. Also der hatte im Training echt einiges an Problemen, hat da immer wieder Drops gehabt. Wirkt jetzt nicht so, als wäre der jetzt die Lösung, auf die man da irgendwie hofft. Für mich ist, ich sehe weder Dorsett noch Cordarrelle Patterson auch nur ansatzweise als die typischen Patriots-Receiver, gerade was Route-Running, was Spielverständnis, all diese Sachen angeht, die ja in New England sehr wichtig sind. Aber zumindest einer der beiden wird ab Anfang September Starter-Snaps auf die eine oder andere Art sammeln. Und wenn jetzt nicht irgendwie ein Spieler wie Riley McCarron oder Braxton Berrios uns alle total überrascht. Ansonsten erwarte ich ehrlich gesagt bei den Patriots, dass wir einfach mehr Flexibilität sehen, jetzt gerade zum Saisonstart, wo Julian Edelman ja auch noch fehlt. Also mehr zwei Tight-End-Formationen, mehr zwei Running-Back-Formationen. Gerade James White kann ja da als Matchup-Waffe überall aufgestellt werden. Letzte Saison waren die Patriots schon eins der zwei, drei Teams, die meisten 12 und 21 Personnel, also Formationen mit zwei Tight-Ends und zwei Running-Backs gespielt hat. Das wird einfach auch so weitergehen. Da wird sich bei der Patriots Flexibilität in Anführungszeichen nicht viel ändern. Das Patriots-Scheme ist ja sowieso darauf aufgebaut, dass Spieler aus verschiedene Spielertypen Route-Konzepte aufs Feld bringen können, relativ egal, welche Position Spieler jetzt auf dem Platz stehen. Also ob jetzt da 5 Wide Receiver oder 2 Tight Ends, 2 Running Backs und 1 Wide Receiver stehen, die Passkonzepte bleiben im Prinzip die gleichen, selbst wenn die Patriots genügend Wide Receiver im Kader hätten. Das ist ja eine der Stärken von diesem Scheme. Und da werden wir jetzt einfach, glaube ich, mehr Flexibilität sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Patriots Dez Bryant oder so verpflichten.
Chris Hogan wird auf jeden Fall immer wichtiger.
Ja,
von absolut. Woche zu Woche.
Und Gronk natürlich.
Ja, der kann noch wichtiger werden, wenn er fit ist. Aber klar, auf den kommt noch mehr Arbeit zu. Die Cowboys O-Line gehört eigentlich zu einer der besten der Liga, ist jetzt aber auch so ein bisschen, wird immer mehr geschwächt. Im Laufe dieser Preseason.
Ja, die Cowboys O-Line war eigentlich so diese Festung, diese Säule bei den Cowboys, wo man eigentlich gesagt hat, wenn die Saison was wird, dann klar ist die O-Line eine der besten der Liga. Jetzt ein paar Wochen oder eine Woche vor Saisonstart sieht es so aus, dass Zach Martin eine Knieverletzung hat. Er sagt selbst, dass er in Week 1 spielen wird, könnte aber sein, dass er den Saisonanfang verpasst. Tyron Smith, der Left Tackle, hat jetzt schon wieder ein bisschen Probleme mit dem Oberschenkel, der wird in Week 1 spielen, davon gehe ich aus, aber das könnte auch wieder was sein, was sich im Laufe der Saison immer wieder meldet. Und dann wurde jetzt bei Travis Frederick, dem Center, eine seltene Autoimmunerkrankung festgestellt. Im Prinzip zusammengefasst, ich habe das mir mal ein bisschen durchgelesen, kann man das so auf den Punkt bringen, dass Teile des eigenen Nervensystems vom eigenen Immunsystem angegriffen werden. Da weiß man nicht genau, wie lange der fehlt. Wir können, glaube ich, sicher sein, dass er ein paar Wochen fehlen wird. Ich würde jetzt mal vermuten, wir sprechen mindestens vom ersten Saisonviertel, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, also vielleicht die erste Saisonhälfte sogar. Das ist ein großes Problem für die Cowboys. Also Frederick ist für mich nicht nur der beste Center der Liga. Gerade im Run-Game sind viele der Zone-Blocking-Konzepte von den Cowboys eben um seine Fähigkeiten herum aufgebaut. Also weil er so athletisch ist, weil er diese Reach-Blocks, also wenn du den Ball snappst und zum Beispiel von der Spielzug nach links geht und auf deiner linken Seite steht ein Defensive Tackle, dann muss Travis Frederick oft den Ball snappen, um diesen Defensive Tackle rumkommen und ihn eben wieder zur Mitte wegschieben, damit der Spielzug zur linken Seite gehen kann. Das können nicht viele Center konstant und Frederick ist da einer der besten. Außerdem hat er über die letzten 3 Jahre bei über 1800 Pass-Blocking-Snaps keinen einzigen Sack und zusammengerechnet nur 5 Quarterback-Hits zugelassen. Also auch in Pass-Protection einer der absoluten Elite-Spieler. Wenn Martin und Smith angeschlagen sind und Frederick jetzt 4+ Spiele ausfällt, dann rutscht Dallas bei mir ehrlich gesagt ziemlich ab. Also ich gehe davon aus, dass die Cowboys einen ganz guten Pass-Rush haben werden defensiv. Aber wir haben über das Receiving-Core ja ausführlich gesprochen. Und damit die irgendwie eine Chance Richtung Playoff-Rennen überhaupt haben, muss die Line meiner Meinung nach dominieren. Und das sehe ich ohne Frederick ehrlicherweise nicht.
Während bei den Cowboys immer mehr Spieler verletzt oder halt krank ausfallen, kommen bei den Browns immer mehr dazu. Zumindest einer ist jetzt auch offiziell wieder mit dabei.
Ja, Josh Gordon, wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. Er ist jetzt offiziell wieder spielberechtigt, wurde von den Browns aktiviert. Und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn in Week 1 spielen sehen, ehrlich gesagt. Des Bryant soll ein Angebot von Cleveland gehabt haben, was sich ein bisschen unter $5 Millionen bewegt hat. Angeblich hat er das abgelehnt. Es gibt Berichte, wonach Cleveland trotzdem und auch unabhängig von Josh Gordon weiter Interesse an Des Bryant hat. Also vielleicht passiert da ja was. Wir hatten es letzte Woche ja schon auch ein bisschen thematisiert. Es könnte vielleicht schwierig werden für Des Bryant, muss man ganz ehrlich sagen, ein Team jetzt zu finden in den nächsten Wochen. Und vielleicht sehen wir das dann auch erst Mitte, Ende Oktober irgendwo nach einer Verletzung. Er hat jetzt selbst auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass er sich nicht irgendwie jetzt überstürzt irgendwo unterschreibt, dass er sich dann vielleicht auch Zeit nehmen wird. Eventuell jetzt ein Team wie Jacksonville, die gerade eine Verletzung hatten, zu dem wir gleich noch kommen. Aber der Markt für Des Bryant ist jetzt nicht so, dass er, glaube ich, sich aus 3, 4, 5 Angeboten was aussuchen kann. Also, dass er das Browns-Angebot nicht annimmt, er war ja auch bei den Ravens, war es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal im Gespräch. Ich glaube, bis wir jetzt die ersten Verletzungen dann in der Saison sehen, wird da jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr kommen.
Da stimme ich dir zu. Und dann hast du noch so ein paar Kleinigkeiten an News für uns vorbereitet.
Ja, die eine ist ja quasi die perfekte Überleitung dazu. Marquise Lee, der Receiver vermutlich, der Wide Receiver One von den Jacksonville Jaguars, der wird die komplette Saison wegen einer Knieverletzung verpassen, was natürlich das Receiving Core der Jaguars generell so ein bisschen zu einem Fragezeichen macht. Also wir haben ja auch in der Division-Folge gesprochen. Ich glaube, in der Fantasy-Folge hatten wir das auch nochmal. Du hast dann Keelan Cole, Dede Westbrook, das sind alles so Dante Moncrief, viele, viele solide Receiver oder Receiver mit Potenzial. DJ Chark natürlich auch, den sie dieses Jahr in der 2. Runde gedraftet haben. Aber für mich war da so ein bisschen schon Marquise Lee der Nummer 1 Receiver, der am ehesten der Nummer 1 Receiver ist. Jetzt ist da die Hackordnung eigentlich wieder komplett offen, kann man sagen. Dann haben die Raiders Ryan Switzer nach Pittsburgh getradet. Der hat jetzt auch schon eine ganz gute Odyssee hinter sich in dieser Offseason von den Cowboys. Wurde er ja erstmal nach Oakland und jetzt nach Pittsburgh. Ich schätze mal, dass sie den als Returner haben wollen. Ich sehe jetzt nicht, wie der da wahnsinnig viele Snaps im Receiving Core bekommt. Vielleicht eben irgendwie als Nummer 4. Und dann eben auch heute, gerade vor ein paar Stunden, haben die Packers, bevor die Aaron Rodgers Vertragsverlängerung bekannt wurde, haben sie Brett Hundley zu den Seahawks getradet für einen 6-Runden-Pick nächstes Jahr. Das beendet so ein bisschen das Quarterback-Duell in Green Bay, in dem wir aber, glaube ich, eh alle davon ausgegangen sind, dass das DeShone Kizer gewinnen wird.
Quarterback-Duell in Green Bay und alle so, was? Ja. Was redet er?
Backup-Duell. Ja.
Gut, haben wir alle News abgehakt?
Ja, fetter News. Die wichtigsten News auf jeden Fall, ja.
Dann kümmern wir uns jetzt um das, was am Wochenende und kurz davor passiert ist.
NFL Review.
Da wurde nämlich Football gespielt, Preseason Football Woche Nummer 3. Und wir haben es immer wieder gesagt, ist eigentlich die wichtigste Woche in der Preseason, weil da die Starter die meisten Einsatzzeiten, die meisten Snaps sehen sollten. Allerdings muss ich sagen, ich habe generell sehr viel schlechten Football gesehen. Ging dir das auch so?
Ja, und wir haben auch viele eben Nicht-Starter gesehen. Also es gab ja jetzt echt immer noch einige Teams und es scheint ja so ein bisschen ein Trend dieses Jahr auch noch mehr zu sein, dass Teams ihre Starter in der Preseason teilweise gar nicht spielen lassen, die Rams zum Beispiel, oder zumindest die Offensiv-Starter, aber eben auch ansonsten ihre Starter wesentlich spärlicher einsetzen und jetzt eben in Woche 3 teilweise auch komplett geschont haben. Die Packers, glaube ich, waren so ein Kandidat. Die haben quasi fast ihr komplettes, also gerade offensiv, so gut wie alles geschont. Also da gab es ein paar, eben die Rams auch noch ein anderes Beispiel. Das macht die Preseason natürlich noch ein bisschen, ja, undurchsichtiger, schwieriger zu bewerten. Unattraktiver auch, genau. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil wenn Teams das mehr machen, dann wirst du auch irgendwann von Seiten der Liga, denke ich, zumindest da mal rangehen müssen und ansetzen müssen, weil die Preseason so einfach für Fans auch überhaupt keinen Sinn macht, die ja da trotzdem teure Ticketpreise zahlen, die auch für die Teams irgendwo nicht so wirklich Sinn macht. Also die Teams, man hört es jetzt immer wieder in den letzten Wochen, dass Coaches gerade diese gemeinsamen Trainingseinheiten mit anderen Teams, dass sie die eigentlich fast mehr wertschätzen eben als die Preseason-Spiele, weil man da Situationen ganz bewusst üben kann. Also man kann ja dann sagen, jetzt haben wir hier 4th and 10 an der 10-Yard-Line oder was auch immer. Und das kannst du ja letztlich in der Preseason in einem Spiel so nicht machen. Und dass Coaches aus diesen gemeinsamen Trainingseinheiten eben viel mehr mitnehmen als aus der Preseason und dementsprechend die Preseason auch noch viel stiefmütterlicher behandeln, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir bei unserer Preseason Review vor allem Probleme haben oder Probleme einzelner Teams thematisieren werden, die uns ganz besonders aufgefallen sind. Zumindest haben wir jetzt zu Beginn so ein paar Stellen, so ein paar Sachen, wo wir sagen, oha, das könnte schwierig werden. Und wir hätten da zum Beispiel im Angebot einen Problemfall der Houston Texans. Ich habe eben mal auf den Schedule geguckt, der Houston Texans. Ich freue mich, beziehungsweise habe auch ein bisschen Angst, ich freue mich trotzdem auf Woche 5. Der Dallas Pass Rush ist ganz okay. Woche 7, Saxonville himself, sozusagen, die Jacksonville D-Line. Woche 9, da warten dann Von Miller und Bradley Chubb mit den Broncos. Woche 16, die Eagles D-Line, auch nicht ohne. Und Woche 17 nochmal so ein richtig schön krönender Abschluss, nochmal die Jags Defense, falls Deshaun Watson das dann noch miterleben sollte. Denn die O-Line der Houston Texans könnte ein mindestens so großes Problem werden, wie wir es erwartet haben. Wir haben es immer wieder angesprochen. Ja. Deshaun Watson ist auch jetzt wieder in Preseason Woche 3 gerannt wie ein Irrer. Er hatte letztes Jahr schon ein sehr hohes Maß an riskanten Würfen, generell eine absurde Touchdown-Rate. Das kann eigentlich unter den Umständen beides nicht so bleiben, wie es war. Vor allem nicht, wenn er so viel Druck bekommt, wie jetzt zum Beispiel gegen die Rams. Und dann sagen viele, ja, aber die Rams, die Defense, die D-Line, ja, aber Aaron Donald hat noch nicht mal gespielt. Es war nur Sue. Und Watson musste rennen, musste improvisieren. Mhm. Und du hast auch bei der Interception, die er geworfen hat, gesehen, das haut nicht immer so richtig gut hin, wenn jemand einen Sue ins Gesicht springen bekommt, dann einen tiefen Ball zu werfen, dass der dann intercepted wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Frage, wie soll das gut gehen?
Und wir haben ja auch in der Division-Folge drüber gesprochen, dass wir alle davon ausgehen und die Texans das auch eigentlich relativ offen kommunizieren, dass die Offense deutlich umstellen werden im Vergleich zu letztem Jahr. Und ich glaube, dass das auch beinhalten wird, dass Deshaun Watson eigentlich mehr aus der Pocket spielen soll. Also, dass man eben das ist genau der Punkt. Also, wie ich die
Pocket.
Ganz genau, wie die Offense. Also, die Interior Line könnte ja noch, glaube ich, könnte noch einigermaßen okay sein. Aber vor allem die Tackle-Situation ist eine Katastrophe für mich. Und das hat bei den Startern gewackelt. Und als es dann Backups gegen Backups war, wurde es nicht weniger. Die gute Nachricht, wenn man es so formulieren will, ist, dass sich Watson gut bewegt, dass er nach dem Kreuzbandriss eigentlich ziemlich mobil wieder aussieht. Jetzt nicht, also ich habe da jetzt keine großen Einschränkungen gesehen. Die schlechte Nachricht eben, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Watson konstant aus der Pocket spielen soll, wenn die Line so aussieht, wie der Eindruck sich jetzt in der Preseason, den wir ja auch auf dem Papier vor der Preseason schon hatten, bestätigt hat. Wenn die Line so spielt, dann werden die Texans die ganze Saison immer Probleme haben. Und gerade jetzt Jacksonville ist nun mal in der eigenen Division, das heißt, du spielst gegen die zweimal. Die Titans werden meiner Meinung nach einen richtig guten Pass-Rush dieses Jahr haben, gegen die spielst du auch zweimal. Und dann läufst du halt schon schnell Gefahr, in der eigenen Division zurückzufallen, einfach weil du deinen Quarterback nicht beschützen kannst.
Es gibt noch eine andere Line in der Liga, über die wir häufig gesprochen haben und die auch nicht so dolle ist. Und ja, liebe Bills-Fan, ich weiß, dass wir oft auf eurem Team rumgehackt haben. Aber leider auch zu Recht. Ich glaube, und da sind wir uns bestimmt einig, die Bills werden eine ganz harte Saison haben. Diese O-Line jetzt in Woche 3 war eine absolute Vollkatastrophe gegen eine gute, ja, aber jetzt auch nicht überragende D-Line der Cincinnati Bengals. 5 Sacks für Josh Allen und dann noch 1 Sack für Peterman, für Nathan Peterman, wenn mich nicht alles täuscht. Also insgesamt 6 Sacks. Wir haben ja Pro Football Focus Elite jetzt. Und da habe ich mir mal die, ja, deswegen meinte ich habe mir die Grades mal angeguckt, die sie vergeben haben für die O-Line Starter der Bills O-Line. Der Right Tackle, Jordan Mills, noch ganz gut weggekommen mit einer 73. Also das Maximum sind 100. So alles so im 50er, 60er Bereich ist Durchschnitt und alles, was so unter 50, 40 ist echt nicht gut. 73 ist noch ganz okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier einen Left Guard mit 43. Das ist schon unter 50, logischerweise. Bei 43 ist nicht gut. Dann Left Tackle, auch noch ganz okay. 72, aber dann geht's los. Wir haben einen Right Guard mit 26. John Miller, 26. Und dann der Center, Ryan Groy, 17,8, dunkelrot gefärbt. Ich habe mir dann, weil du meintest, ja, das ist vielleicht ein bisschen subjektiv, ich habe mir alle Snaps von Josh Allen nochmal angeguckt und habe besonders auf diesen Center geachtet, der halt eine 17,8 bekommen hat. Da gab es ein Play, das war besonders auffallend, 2. und 2, Josh Allen. Muss man dazu sagen, Josh Allen ist nicht unbedingt jemand oder hat jetzt als Rookie-Quarterback nicht wirklich richtig gutes Pocket-Movement gezeigt in dem Spiel. Das wirkt teilweise etwas behäbig, etwas überfordert auch, so richtig dem Druck ausweichen konnte er manchmal aber auch überhaupt nicht. Da hat er den Druck überhaupt nicht kommen sehen, hatte insgesamt 2,8 Yards per Passing Attempt. 2,8. Das ist wirklich richtig schlecht. Aber was ich sagen wollte ist, er hat auch nicht so viel Unterstützung von den Coaches bekommen, meiner Meinung nach. Auch vom Playcalling. Also 2. und 2, empty backfield, kein Running Back dabei. Die Bengals blitzen mit einem Mann. Das müsste kurz zumindest mit der O-Line aufgefangen werden. Weil sind ja auch dann 5 Leute. Ne? 5 gegen 5 müsste ja jeder ein One-on-One haben. Wenn es kein Running Back gibt oder kein Tight End. Ich glaube, es war auch nicht mal ein Tight End dabei, der damit zukommt. Aber das alleine ist schon gewagt. So ein 1 gegen 1, die Pocket wird, glaube ich, nicht so lange halten. Vor allem nicht mit dieser O-Line. So, dann Center Ryan Groy, über den ich sprechen wollte, wird bei diesem Play sowas von zerstört. Das habe ich wirklich selten gesehen. Er snappt den Ball, kommt hoch und dann klatscht ihm der D-Liner einfach nur die Arme weg und ist an ihm vorbei. Das war wirklich wie so ein Lehrfilm für Defensive Tackles. Ja. So quasi, okay, ich mach seine Arme weg, ohne Aufwand, und er war durch. Und dann kommt der natürlich auf Josh Allen zugerannt, innerhalb von ein paar Millisekunden. Und dann kann man Josh Allen vielleicht auch nicht mehr den größten Vorwurf machen, weil wie soll man damit rechnen, dass so schnell der Druck aus der Mitte vor allem kommt? Es war ja nicht mal der geblitzt hat, der war außen. Und dann habe ich mir halt wirklich die anderen Plays angeguckt. Und dieser Ryan Groy wird wirklich jedes Play quasi zerstört. Oder du denkst, Alter, hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? was du da machen sollst. Der wird teilweise durch die Gegend geschoben wie so ein Einkaufswagen. Also die D-Line schiebt den in Richtung Allen. Das habe ich wirklich selten gesehen. Ich kann wirklich allen empfehlen, es gibt dieses Every Snap auf Josh Allen aus diesem Spiel. Und da achtet mal auf Nummer 72. Wirklich jedes Passing Play ist absurd. Dann liegt er auf einmal manchmal auf dem Boden und du weißt gar nicht, warum. Du siehst gar nicht genau, was die D-Line veranstaltet hat. Und er liegt halt einfach. Und zwar nach sehr kurzer Zeit. Das war wirklich absurd. Und dann, auch was man vielleicht so einen Josh Allen vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen muss, er hatte wirklich kaum ein Play ohne Pressure, ohne sehr schnell Pressure. Dann, wie gesagt, keine Unterstützung so richtig vom Play-Calling. Ich hatte das Gefühl, er hatte nicht wirklich viele Plays, wo er mal einen schnellen, sicheren Pass anbringen konnte. Irgendwas, was ihm geholfen hätte. Er steht da aber auch dann erstmal halt wie an so einer Bushaltestelle in der Pocket. Weiß überhaupt nicht, wohin mit dem Ball, mit der Pille. So verunsichert. Und dann kommt noch hinzu, also er scheint wirklich so verunsichert oder ja, von der Rolle gewesen zu sein, dass er nicht mal mehr die langen Bälle, die er ja eigentlich kann, weil er einfach so viel Power hat, die hat er unterworfen teilweise. Also vor allem das eine Ding, was hätte intercepted werden müssen. Josh Allen unterwirft einen Ball, kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass es mal ungenau wird, okay, aber unterwerfen mit seinem Arm eher selten. Die Alternative für die Bills auf Quarterback ist zumindest Nathan Peterman und du hast hier in die Headlines geschrieben, Peterman sollte starten, nicht Allen.
Ja, also Allen, du hast gerade so ein bisschen gesagt, er wirkte ein bisschen verloren, den Eindruck hatte ich auch und er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es war ja sein erstes Spiel über längere Strecke gegen eine Starting Defense. Nach dem Spiel gesagt, dass es für ihn auch das ganze Spiel einfach noch wahnsinnig schnell war. Also er hat das wirklich so zugegeben, wie dass das
ja, aber ganz ehrlich,
war. Ja.
Wenn dieser Pass Rush so schnell kommt, dann kannst du gar keinen anderen Eindruck haben. Ich glaube, das wäre auch für andere Quarterbacks sehr schnell gewesen, weil alleine wenn dein Center kein Passing Play dich verteidigt bekommt gegen einen D-Liner, vor allem Andrew Billings war es, habe ich mir noch aufgeschrieben, vor allem, wo er ihn so zerstört hat, der jetzt nicht zur absoluten Defensive Tackle Elite eigentlich gehört. Und der kommt immer wieder auf dich zugerannt und schiebt dir da den Center ins Gesicht. Dann wäre ich auch überrascht und überfordert gewesen.
Also was man dazu sagen muss bei den Bills, sind natürlich zu dem Spiel zumindest ein kleiner Trost. Shady McCoy hat ja nicht gespielt und auch Deion Dawkins, der Left Tackle. Und sie haben in der Interior Line so ein bisschen rumgeschoben. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Russell Bodine auf Center starten wird. Aber sie haben da halt so ein bisschen auch Sachen ausprobiert. Aber sie haben eben auch Sachen ausprobiert mit ihrem Rookie-Quarterback dahinter gegen das Starting Defense, weil sie selber nicht wissen, welche ihrer Starting Guards vor allem sie da spielen lassen sollen und wer da irgendwie vielleicht ihnen ein bisschen mehr Spielraum verschafft. Also Allen hat, du hast gesagt, 5 Sacks eingesteckt. Er kam, wenn ich es jetzt richtig mir ausgeschrieben habe, ich habe mir das vorhin auch nochmal angeschaut, bei seinen Drives, nicht einmal über die Mittellinie mit dem Ball. Also das längste
wird schwierig mit einem Schnitt von 2,8 Yards per Passing Attempt. Und das waren ein paar mehr Passing Attempts. Ich kann nochmal nachgucken. Also es waren jetzt nicht nur 5 oder so. Ja. Da waren schon ein paar mehr.
Ganz genau. Er war einmal an der 43, ansonsten war immer hinter der 40 und bis auf einmal ansonsten alle nicht mal über die 30 gekommen. Also die ganze Bills Offense das war so ein bisschen diese Katastrophenvorschau auf das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit befürchten. Und Allen, er war ungenau, er hat den Ball teilweise zu lange gehalten. Er hatte teilweise auch, das muss man ganz fair sagen, bei aller Kritik, er hatte, bin ich voll bei dir, oft auch einfach keine Chance, irgendwas aus dem Play zu machen. Für mich.
Dann haben noch zwei Receiver, einmal Clay und einmal Benjamin, fangbare Pässe auch fallen gelassen.
Ganz genau, kam auch noch dazu. Also da kam viel zusammen, aber man muss eben da fairerweise auch wieder dazu sagen, diese Sachen könnten in der Regular Season für die Bills auch mehr als einmal zusammenkommen, weil die Line schlecht ist, weil das Receiving Corps brutale Fragezeichen hat. Und man muss ja auch immer bedenken, eine Defense in Woche 3 der Preseason, die geht jetzt nicht mit einem ausgereiften Gameplan und 10 verschiedenen Pressure- und Blitzpaketen da rein, sondern das ist schon auch mehr Vanilla-Basic-Kram. Also das wird in der Regular Season noch deutlich anspruchsvoller, auch was so Sachen wie Trap-Coverages, also Coverages, wo man nach dem Snap nochmal verschiedene Sachen rumbewegt, um den Quarterback so ein bisschen vielleicht in eine Falle zu locken angeht. All diese Sachen werden in der Regular Season noch viel, viel ausgeprägter. Für mich, und deswegen hatte ich die Headline so gemacht, wirkt Nathan Peterman aktuell wie der sicherere Spieler, auch wenn natürlich das Potenzial von Josh Allen größer ist. Und ich glaube, Peterman könnte so ein bisschen die Game-Manager-Übergangslösung sein, der den Ball schnell los wird, der Line da auch mehr, denke ich, von Anfang an helfen kann, als bei Josh Allen der Fall wäre. Zumindest mal vielleicht für die halbe Saison, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann gibt's ja bei den Bills auch noch die News, dass die Verletzung von AJ McCarron wohl doch gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang wohl gewirkt hat. Also Sean McDermott, der Head Coach, hat gesagt, dass AJ McCarron tatsächlich gegen Cincinnati hätte spielen können, wenn das jetzt irgendwie ein wichtiges Regular-Season-Spiel oder Playoff-Spiel oder was auch immer gewesen wäre. Das wirft natürlich auch ein bisschen die Frage auf, was machen die Bills jetzt mit McCarron, gerade nachdem sie dieses Spiel gesehen haben. Und ich glaube, also für mich hat dieses Spiel klar gezeigt, dass Allen A, noch nicht bereit ist zu starten, was ich ja eigentlich schon die ganze Preseason über so ein bisschen versucht zu sagen, und B, auch
hat nicht starten sollte. Hat dir bei den Bills wieder keiner zugehört.
Nein, wieder mal keiner zugehört. Oh. Und auch nicht starten sollte, einfach weil die Umstände so schlecht sind und du halt wirklich Gefahr läufst, deinen Rookie-Quarterback da echt so ein bisschen zu verbrennen.
Ich habe auch, also genau, willst du deinen Rookie-Quarterback hinter dieser O-Line verbrennen? Lass uns mal kurz auf den Schedule gucken, weil wenn da jetzt nur halbgare D-Lines kommen würden, wäre es vielleicht was anderes. Aber die Chargers sind dabei. Dann kommen ein Melvin Ingram oder ein Joey Bosa um die Ecke gerauscht. Du hast die Vikings D-Line. Ja. Da hast du die Texans mit J.J. Watt und Clowney und hast du nicht gesehen. Warte, nochmal Jaguars. Eieiei. Ja, also das sind die schwierigsten Matchups. Die Patriots sind auch besser geworden, was die D-Line angeht. Claiborne sah jetzt nicht so verkehrt aus bisher. Das könnte die Ravens auch noch.
Das kannst du ihm eigentlich nicht antun.
Der beendet seine Karriere nach der Saison, wenn das so weitergeht.
Und du tust dir ja auch als Franchise überhaupt keinen Gefallen. Nein. Also du weißt ja eigentlich, dass er in dem dass er noch nicht so weit ist, dass er direkt starten sollte, selbst wenn die Umstände besser wären. Und wenn noch ein bisschen Zweifel bestanden, dann sollte das Spiel eigentlich so, die finde ich, ausgeräumt haben. Und dann läufst du natürlich auch Gefahr, wenn jetzt die Saison so läuft bei den Bills, gerade zumindest offensiv, wie wir davon ausgehen, läufst du natürlich auch Gefahr, dass nicht nur dein Quarterback verbrannt wird, weil er irgendwie 55 Sacks einsteckt oder was auch immer, sondern eben ja auch, dass dann die Offseason überhaupt, also kein Vergnügen für dich wird als Buffalo Bills. Während wenn jetzt Nathan Peterman startet und halt die Saison so vor sich hin plätschert offensiv und du weißt, du hast ja aber Josh Allen in der Hinterhand und versuchst halt nächstes Jahr deine Offensive Line so ein bisschen um 180 Grad zu drehen, dann ist es auch für die ganze Franchise eine ganz andere Ausgangslage, als wenn jetzt Josh Allen in der Situation früh spielt oder sogar von Anfang an startet.
Ach ja, die Bills. Das wird eine interessante Saison auf jeden Fall. Ja. Lass uns zum nächsten Problemfall kommen. Wenn die zweite Garde der Chicago Bears Offense in 5 Drives 4-mal gegen deine Starting Defense scored, dann hast du ein Problem. Wenn Kevin White einen deiner vermeintlich besseren Cornerbacks sowas von die Hose auszieht und ohne Probleme untouched seinen ersten Touchdown für die Bears macht, dann hast du wirklich ein Problem. Und wenn dann auch noch die D-Line eine ganze Halbzeit keinen einzigen Sack und nicht mal einen Quarterback-Hit zustande bekommt, dann hast du ein Problem. Und ich rede in diesem Fall von der Defense der Kansas City Chiefs. Wir haben erwartet, dass es schwierig werden könnte, aber das jetzt in dieser Woche gegen die Bears war wirklich nicht so doll.
Ja, also es bestätigt sich wirklich so ein bisschen das, was wir befürchtet haben. Vor allem eben in der Secondary sehe ich da massive Fragezeichen. Also gerade was die Cornerback-Position angeht. Also auf Safety, klar, Eric Berry, der kommt jetzt aber auch wieder von einer schweren Verletzung zurück. Wir hoffen da alle, dass der nochmal zu alter Stärke findet. Das Safety-Duo ist okay, aber die Cornerbacks, vor allem die Outside-Cornerbacks, bringen für mich einfach brutale Fragezeichen mit. Und der Pass-Rush in Kansas City ist auch nicht mehr das, was er mal war. Auch wenn du natürlich noch einen Justin Houston hast und vor allem einen Chris Jones in der Defensive Line. Der ist aber nicht mehr so dominant, dieser Pass-Rush, wie das mal vor 3 Jahren oder so der Fall war. Die Starting-Defense hat jetzt in 3 Spielen gegen 3 Backup-Quarterbacks Touchdown-Drives zugelassen. Bei Chase Daniels waren es 4, hast gesagt, davon 3 für Touchdowns gegen Chicago. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich genau das sehen könnten, was wir schon in der Division-Analyse gesagt haben, was wir eigentlich die ganze Offseason über gesagt haben. Die Chiefs werden das diesjährige Shootout-Team sein. Und es wird sich für Fantasy natürlich, ist es schön für die Fantasy-Spieler der Kansas City Chiefs, die Offensiven. Aber als Team sehe ich da ehrlich das Potenzial, dass die eine ziemlich enttäuschende Saison hinlegen, nachdem die ja die Division in den letzten Jahren eigentlich sehr häufig gewonnen haben oder auch gerade in den Division-Spielen sehr, sehr dominant waren die letzten Jahre. Die haben das Potenzial, offensiv extrem viel zu punkten und viel und wahnsinnig explosiv zu sein. Gleichzeitig wissen wir auch, dass durch den Quarterback-Wechsel zu Patrick Mahomes die Offense mehr Fehler machen wird. Also die werden mehr Turnover haben als mit Alex Smith. Wenn dann deine Defense umgekehrt zu viele Punkte zulässt und das konstant, dann hast du schnell als Team natürlich ein Problem. Das ist ja ganz klar. Und ich denke, dass die Chiefs immer wieder mal in so 34-30 Spielen so in dieser Größenordnung ungefähr sein werden, vielleicht auch noch höher. Aber die werden dann auch ihren Fair Share von diesen Shootouts werden die auch verlieren. Einfach weil die Defense zu viel zulassen wird und weil Patrick Mahomes sicher mehr Fehler machen wird als Alex Smith letztes Jahr.
Ich weiß, wir reden sehr oft und sehr viel über Quarterbacks, aber es ist nun mal die wichtigste Position in der NFL. Lass uns mal über ein paar Quarterback-Situationen besprechen und fangen wir mit einem Problem-Fragezeichen an. Carson Wentz sollte Week 1 verpassen, höchstwahrscheinlich. Noch nicht fit sein. Nick Foles hingegen sah gegen Cleveland mal so gar nicht gut aus. Ja. Jetzt ist die Frage, einer der, sagen wir mal, besten Quarterback-Situation der NFL plötzlich ein Problem?
Also Foles gegen Cleveland fand ich, das ist eins der zwei Tapes, dass ich mir, oder Quarterback-Tapes aus Woche 3 der Preseason, dass ich mir mehr als einmal ausführlich angeschaut habe, weil ich nicht so richtig schlau draus wurde, muss ich ehrlich sagen. Also er hatte ein paar schnelle Pässe, die ihm auch ein bisschen Sicherheit gegeben haben. So, das war aber auch wirklich viel One-Read-Plays, also wo er nur einen Verteidiger oder einen Receiver gelesen hat oder sich sogar schon vor dem Snap festgelegt hat, wohin er gehen will. Da auch viel mit dem Tight End gearbeitet. Da waren so ein paar solide Sachen dann dabei, die aber eben auch absoluter Basic-Kram waren. Auf der anderen Seite war er teilweise extrem spät mit seinen Reads. Er hat Coverages falsch gelesen, hat da teilweise eben auch klar dann in die Coverage und zum Verteidiger geworfen. Das Timing war nicht gut. Er wirkte ab und zu, war mein Eindruck, so ein bisschen generell einfach verloren. Also als wäre der jetzt zum ersten Mal in der Offense irgendwie, was ja jetzt gerade bei ihm überhaupt nicht der Fall ist. Also ist einer der Backup-Quarterbacks, der in dieser Offense im Super Bowl gespielt hat und Super Bowl MVP wurde. Also der sollte die Offense und vor allem die Basic-Version davon, die in der Preseason gespielt wird, eigentlich auswendig kennen und wie seine Westentasche kennen. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Und dazu kommt eben auch, dass bei Plays, die ihm eigentlich Sicherheit geben sollten, also Play-Action ist da so das passende Beispiel. Und Nick Foles von allen Quarterbacks in der Preseason, die mindestens 30 Dropbacks haben, hat keiner eine höhere Play-Action-Quote als Nick Foles mit fast 38%. Trotzdem bei Play-Action eben ist seine Quote nicht gut. Also die Passquote, die im Vergleich zu seinen normalen Pässen ist sogar, glaube ich, ein bisschen schlechter als bei Play-Action. Also es passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen. Und vielleicht sehen wir einfach bei Nick Foles, trotz dieser Offense, die eigentlich einem Quarterback wahnsinnig hilft, das, was wir schon seine ganze Karriere übersehen. Und das ist einer der Quarterback mit den größten extrem, glaube ich, kann man sagen. Also der in einzelnen Spielen, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs gesehen, das haben wir bei diesem 7-Touchdown-Spiel gesehen, der in seinen Extremen aussieht, als wäre er der beste Quarterback aller Zeiten und große Spiele auch gewinnen kann. Im negativen Extrem aber eben auch dann teilweise aussieht wie das, was viele Leute sich sehr lange unter Nick Foles einfach vorgestellt haben, nämlich einen unsicheren Quarterback, einen Quarterback, der einfach mit was Basic-Sachen angeht oder auch relativ simple Plays angeht, da irgendwie dann dran scheitert und der einfach nicht mehr ist als ein Backup. Und wenn die Eagles, und wir gehen davon aus, dass Carson Wentz mittlerweile Week 1 nicht spielt, vielleicht auch sogar noch ein, zwei Wochen danach, weil er immer noch keine Freigabe von den Ärzten hat, jetzt sind wir eine Woche vor Saison, der Kreuzbandriss im Dezember, das war Week One schon die ganze Zeit sehr, sehr ambitioniert. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn der die ersten 4-5 Spiele verpassen würde. Dann glaube ich, dass die Eagles mit Nick Foles tatsächlich ein Problem haben könnten.
Oh. Ja, es ist wirklich, Nick Foles war schon immer, wie du gesagt hast, mit unglaublichen Schwankungen in seiner Leistung. Und das hat man hier jetzt mal wieder präsentiert bekommen. Und das kann in beide Richtungen gehen. Und der muss sich ganz schön fangen, wenn er die ersten 3-4 Wochen spielt. Und vor allem die ersten beiden auch noch ohne den besten Receiver im Team. Alshon Jeffrey wird mindestens 2 Wochen ausfallen. Vielleicht sogar länger. Das macht die Sache auf jeden Fall nicht einfacher. Da können wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Jemand, der eigentlich konstanter in seinen Leistungen ist, sie aber auch verletzungsbedingt die letzten 2 Jahre nicht so wirklich abrufen konnte, ist Andrew Luck. Und du hast mir hier geschickt, hier die Überschrift Luck besser. Was möchtest du uns damit sagen?
Das ist nur nach so einem Neandertaler. Luck besser.
Luck besser.
Andrew Luck ist der andere Quarterback, von dem ich mir das Woche 3-Tape mehr als einmal ausführlich angeschaut habe. Und weil ich bei ihm das Gefühl habe, dass er sich von Woche zu Woche gesteigert hat, was seine Comfort Zone, wenn man so will, angeht. Also er steht länger in der Pocket, war mein Eindruck. Er ist mutiger als Scrambler geworden. Er wirft die Pässe mehr in engere Fenster, was ja natürlich auch eine Armstärken-Sache ist. Ich habe den Eindruck, dass er sich in der Preseason, dass eigentlich gewissermaßen die Preseason perfekt für ihn verlaufen ist. Also er hat im ersten Spiel war das noch wahnsinnig sicher, Kurzpass. Dann hat er in fast jedem Preseason-Spiel hat er einen Sack kassiert und auch ein paar Hits. Und er ist immer wieder aufgestanden und alles ist okay. Das ist natürlich so ein bisschen das, was du sehen wolltest vor der Regular Season. Nicht, dass der jetzt durch die Preseason geht, ohne einmal auf dem Boden zu liegen. Und dann im ersten Drive der Regular Season kriegt er gleich irgendwie einen Monster-Hit. Und mein Eindruck ist, dass er von Woche zu Woche selbstbewusster, sicherer geworden ist, einfach was seinen Körper angeht. Und das ist natürlich auch eine Hemmschwelle, wenn du so lange nicht gespielt hast, operiert, total, schwere Verletzungen. Genau, und das ist, für mich hat man das jetzt gesehen. Und das ist eigentlich genau das, was ich von Andrew Luck in dieser Preseason sehen wollte. Und ich bin bei ihm eigentlich immer optimistischer, was die Regular Season auch angeht.
Ich habe es mir nicht noch mal genauer angeguckt. Ich habe mir nur das ganze Spiel angeguckt. Natürlich die Condensed Version, ist klar. aber ich hatte einen ähnlichen Eindruck wie du. Vielleicht muss ich es mir noch mal genauer angucken. Aber ich mache mir bei Luck tatsächlich nicht so wirklich große Sorgen. Es ist doch völlig klar, dass jemand, der waren es 2 Saisons komplett? Ich glaube ja, ne? Fast. Letzte Saison komplett und die davor?
Nee, die davor da noch hat er gespielt, meine ich.
Das komplett
war,
auch?
Ich meine ja, es war die letzte Saison. Die wurde nach 2016 operiert. Und dann,
okay, es war eine Off-Season, die Operation, okay.
Genau, und dann war es diese hier diese ganze Zeit, die Wasserstandsmeldung.
Genau.
Spielt er nicht.
Aber trotzdem ist es eine unglaublich lange Zeit. Und es ist doch klar, dass du da auch erstmal wieder so ein bisschen reinkommen musst.
Ganz genau.
Klar, für einen Quarterback mit so viel Erfahrung ist es vielleicht ein bisschen wie Fahrradfahren, aber wenn du Ewigkeiten nicht auf dem Fahrrad gesessen hast, bist du vielleicht ein bisschen wackelig am Anfang. Und vor allem bist du nicht so richtig sicher. Und diese Sicherheit kommt nur zurück, wenn du es dann wieder häufiger machst. Und ich glaube, so ist es da vielleicht auch ein bisschen, dass du einfach die Sicherheit zurückbekommen musst, um besser zu spielen. Und ich glaube, ein Andrew Luck wird das hinbekommen. Es ist halt immer nur die Frage, ist sein Körper, ist sein Arm noch die gleiche? Sein Football-Verständnis ist natürlich noch das gleiche.
Ja.
Bevor wir zu dem nächsten oder den nächsten Quarterback-Situationen kommen, lass uns noch kurz bei den Colts bleiben. Und zwar eine ganz besondere Situation. Ich meine, stell dir vor, es gibt einen Starting-Running-Job und keiner will ihn so richtig haben. Oder keiner nimmt ihn sich. Das Backfield der Colts ist wirklich beeindruckend, unübersichtlich und seltsam. Marlon Mack, der eigentlich der Starting-Running-Back werden sollte, ist immer noch angeschlagen. Hamstring-Injury, weiß man nicht, ob er in Woche 1 starten kann. Dann haben wir Robert Turbin, der eigentlich, wenn er in der Preseason gespielt hat, ganz okay aussah. Der ist aber jetzt die ersten 4 Spiele erstmal gesperrt. Dann bleiben Christian Michael, der jetzt auch eher zu den maximal durchschnittlichen Running Backs der Liga gehört. Und 2 Rookies. Naheem Hines, von dem ich auch hier schon im Podcast erwähnt habe, dass ich sein College-Tape sehr, sehr mag. Und das sehr gut aussieht. Der hat aber in der Preseason bisher so gar nichts gezeigt.
Ja.
Hat in den Special Teams mehrere Fumbles gehabt, nicht als Running Back, aber im Special Team, und Fumbles sind Gift. Das will kein NFL-Coach sehen. Und ich glaube, er hatte schon 4. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber es waren auf jeden Fall schon so viele, dass man denkt, wie hast du das denn geschafft? Mhm. Und dann seine Rushing Attempts, das war auch nichts. 13 Carries für 19 Yards insgesamt. Plus, er ist ja auch ein ganz guter Receiving Back eigentlich. 2 Receivings für 8 Yards. Puh. Dann noch Jordan Wilkins, auch noch ein Rookie. Hat auch nicht so viel besser ausgesehen. Bisher.
Fandst du?
Ja, doch besser ausgesehen schon. Sagen wir, was am unterm Strich rausgekommen ist. Er sah besser aus als Nyheim Hines als Runner, auf jeden Fall. Ja. Er ist der bessere Runner von den beiden. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, krass, das ist der, der Marlon Mack herausfordern könnte und der sollte jetzt auf jeden Fall Starter werden. Er hat Ansätze gezeigt, finde ich, das, was ich gesehen habe. Besser als Nyheim Hines. Aber trotzdem finde ich diese ganze Situation sehr unübersichtlich. Christine Michael könnte in Woche 1 starten. Jordan Wilkins, hört man jetzt immer wieder, könnte direkt starten, was ich, glaube ich, ganz gut finden würde. Einfach mal zu gucken, was kann der Rookie im Ernstfall? Ja, wie siehst du die Situation da im Backfield?
Also Jordan Wilkins hat ja das dritte Preseason-Spiel von Anfang an gespielt. Und der ist für mich auch derjenige, wo ich am ehesten sag, dass, also wenn ich jetzt mich auf einen festlegen würde oder müsste, dann ist er's. Für mich ist er so ein bisschen eine gute Mischung. Also er bringt dir was im Passspiel. Er kann als Receiver eingesetzt werden. Und als Runner, ich hab mir dann ein bisschen genauer mal angeschaut, weil das ja eben so, du weißt ja auch nicht genau, wann Marlon Mack wiederkommt. Und Marlon Mack ist für mich, oder ich habe ihn auch immer noch so ein bisschen mehr als diesen Home-Run-Hitter, diesen explosiven Back abgestempelt. Vielleicht sehen wir da auch schnell, dass es ganz anders ist und dass er viel mehr noch drauf hat. Aber wenn die Colts jetzt nach ein bisschen nach einer Alternative oder nach einem Vertreter ja natürlich erstmal suchen, dann wäre es für mich Jordan Wilkins, weil ich ihn auch als Runner eigentlich ganz gerne mag. Ich muss sagen, ich habe ihn im Draft-Prozess hatte ich ihn mir nicht angeschaut vorher. Das war einer, den ich nicht gesehen hatte. Jetzt die Preseason-Spiele für mich. Er ist ein geduldiger Runner, er hat eine gute Balance, er gibt seinen Blocks eine Chance, sich zu entwickeln, und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Die Reads, fand ich, haben soweit gepasst, und eben, wie gesagt, er hat die Receiving Skills. Also, wir sprechen jetzt hier nicht von einem Megatalent, den die Colts da in der 5. Runde abgestaubt haben, aber ich glaube, dass der am ehesten derjenige sein kann, der den Colts ein bisschen einen X-Faktor und ein bisschen ein anderes Element als die anderen Kandidaten im Backfield gibt und vor allem diese Vielseitigkeit gibt.
Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung in Marlon Mack, wenn er fit ist. Sehe ich noch vor Jordan Wilkins, dass der bessere von den beiden Rookies ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Leider. Ja. Nyheim Hines hätte eine richtig gute Third-Down-Waffe vor allem werden können. Kann es auch immer noch werden. Also wir wollen jetzt da keinen Haken hintermachen. Auch nochmal der Hinweis, Preseason nicht überbewerten. Aber wir haben uns auch wirklich ganz bewusst nur die Themen rausgesucht, die jetzt wirklich auch mehrere Wochen, also die 3 Preseason-Spiele plus schon vorher aufgefallen sind und jetzt eigentlich nur noch unterstrichen wurden. Das sind jetzt alles keine Sachen, die in Preseason-Woche 3 das erste Mal aufgetaucht sind. Und wir gehen da jetzt mega doll drauf ein. Lass uns zurück zu den Quarterbacks kommen. Ich weiß nicht, ich muss bei diesen Sachen mehrfach so lachen, weil es so Sachen sind, die eigentlich jedem klar sein sollten. Und sie werden einfach nur bestätigt, wie ich gerade schon gesagt habe. Wie blind ist man in Jacksonville? Wie blind?
Ja.
Blake Bortles. Ich weiß, du bist eigentlich der Blake Bortles-Hater, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber der ihn sehr häufig hier von uns beiden kritisiert. Ich bin auch kein großer Fan von ihm. Aber Woche 3 hat's irgendwie noch mal so richtig unterstrichen. Der Typ ist die Inkonstanz in Person. Für mich, der Vergleich ist total beschissen, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. Jetzt Heiko Westermann spannend. Des Footballs. Da denkst du manchmal, du siehst ihn und der macht Dinge, wo du nicht für möglich gehalten hättest, dass der die drauf hat. Dann siehst du aber im nächsten Snap Dinge, wo du denkst, hätte ich ihm niemals zugetraut. Das eine positiv, das andere negativ. Also da ist so eine, jetzt auch in Woche 3, du hast mal einen Pass mitten in Traffic, punktgenau, auf die Nummer des Receivers. an den Punkt gebracht, wo ihn nur der Receiver fangen kann. Und im nächsten Snap denkst du, was machst du da? Er hat einen Falcons Defender im wahrsten Sinne umgeworfen mit einem seiner Pässe. Der hat den abgeworfen. Ja. Guckt euch dieses Play mal an. Er wirft wirklich so einen richtigen Strahl raus und da steht ein Falcons Defender, der quasi nur noch den Arm dahin kriegt und wirklich rückwärts umfällt. Der hat einfach komplett diesen Verteidiger übersehen. Oh, und dann noch, ich glaube, ein paar Plays später, so ein hinter dem Rücken Shovel Pass, der fast intercepted wurde, wo du denkst, Alter, nimm doch einfach den Sack hin und mach nicht so eine komische, weirde Aktion daraus. Also, das ist wirklich, ich wiederhole mich, Inkonstanz in Person. Und das hat Woche 3 wirklich noch mal so offenbart.
Ja, es war auch einfach genau das Gleiche. Also gegen die Falcons jetzt eben die Interception, die du angesprochen hast, die hatte er gegen Minnesota, hatte er eine Interception, glaube ich, die so zustande kam und mehrere Pässe, die noch auch hätten intercepted werden müssen eigentlich, wo er einfach Bälle über die Mitte wirft, weil er entweder den freien Verteidiger, der da underneath steht, nicht lesen kann oder ihn auch nicht sieht oder was auch immer. Er hätte noch einen Pick haben müssen, weil er einen langen Pass einfach YOLO-mäßig in Double Coverage geworfen hat und dann eben den du gerade beschrieben hattest, wo er den Ball erst ewig hält und dann in letzter Sekunde doch noch wirft, hätte auch eine Interception sein können. Und das war alles im ersten Viertel. Das ist absolut verheerend erstmal. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, was ist denn Jacksonville für ein Team? Also die Jaguars haben vielleicht die beste Defense der Liga und sie sind darauf aufgebaut, dass sie oder darauf planen sie zumindest, so wie sie den Kader zusammengestellt haben, dass sie mit dem Run-Game Spiele bestimmen können. Das bedeutet im Umkehrschluss, du brauchst Bortles krasse Hochs, die er ja teilweise hat, zum Beispiel diese drei Wochen da letzte Saison gegen Saisonende, drei Spiele am Stück waren das, glaube ich. Ja. Die brauchst du nicht, weil du im Gegenzug diese brutalen Lows, die er eben hat, auch nicht bekommst. Also du brauchst einen klassischen Game Manager, und der Begriff wird ja oft auch einfach viel zu negativ verwendet, das ist eigentlich per se erstmal nicht unbedingt was Schlechtes, der wäre ideal für Jacksonville, weil du dann einen Spieler hast, der deiner Defense quasi eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen, was klar dein bester Mannschaftsteil ist, und so ein bisschen das Run-Game mehr komplettiert oder ergänzt oder wie auch immer, als dass
was
er,
dein zweitbester Bereich
genau, ist. Genau, was dein zweitbester Bereich ist. Als dass er irgendwie manche Spiele dir vielleicht gewinnt, aber dir eben zu viele auch verliert. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum sie Bridgewater nicht zumindest als Backup in der Free Agency irgendwie geholt haben, warum sie Bortles da überhaupt keinen Konkurrenten gemacht haben. Bridgewater wäre perfekt gewesen für das Team in meinen Augen. Jetzt ist er weg, wie wir jetzt seit ein paar Minuten wissen. Der Punkt bei den Jaguars ist eben, Titelfenster in der NFL sind einfach wahnsinnig klein. Und wenn man sich die Verträge anschaut von Ramsey, von Miles Jack, von Yannick Ngakoue, wenn man sich anschaut, dass Calais Campbell, ich glaube, jetzt bald 32 oder 33 sogar schon wird, ich glaube 32, das Titelfenster von den Jaguars, glaube ich, kann man ungefähr sagen, das aktuelle Titelfenster ist für die nächsten 2 Jahre geöffnet, also die Saison jetzt und die Saison danach. Warum davon eins mit Blake Bortles so aufs Spiel setzen? Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, deswegen meine Headline, wie blind ist man in Jacksonville? Ja. Weil das ist jetzt kein neues Problem.
Nee. Und es setzt sich eben genauso fort. Und jetzt hast du ja jetzt hast du quasi keine Möglichkeit mehr, was zu machen. Also Bridgewater, ein Trade für Bridgewater. Die Saints haben jetzt, das haben wir jetzt auch gerade, es kam jetzt auch gerade rein, einen Drittrunden-Pick abgegeben. Hatte ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt.
Nur ein Drittrunden-Pick?
Das ist auf jeden Fall die erste Information, ja.
Wurde das auch ein bisschen, relativ günstig.
Ist relativ günstig, aber hängt das sicher natürlich auch mit der Vertragssituation zusammen, dass man ja danach langfristig binden muss. Ja. Aber einen Drittrunden-Pick jetzt abzugeben anstelle der Jaguars, Bridgewater mit dem Deal zu nehmen, den er jetzt hat, wo er irgendwie, ich glaube, 1 Million garantiert hat und maximal irgendwie 6 Millionen, und dir dann nach der Saison dich von Bortles zu trennen und Bridgewater langfristig zu binden, das wäre quasi perfektes Szenario gewesen. Ja.
Aber das haben wir schon öfter thematisiert. Ja. Es ist leider wird leider nicht mehr Realität, wie wir seit heute Abend wissen. Bevor wir noch mal zu so ein paar einzelnen Spielern kommen, die wir ganz gut fanden, wo wir positiv überrascht waren, lass uns noch schnell noch mal über die Jets reden. Wir haben es schon häufiger vermutet, du hast jetzt aufgeschrieben hier, Darnold startet Week 1.
Genau, das ist jetzt auch bestätigt. Der Bridgewater Trade ist natürlich die Bestätigung. Und ich meine gesehen zu haben, dass die Jets sogar schon offiziell gesagt haben. Für mich ich war nach wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir hatten eigentlich schon überlegt, ja, letzte Woche auch ein paar Preseason-Takes zu machen. Und da hatte ich mir noch notiert, ich glaube nicht, dass Darnold schon soweit ist, oder ich bin zumindest skeptisch. Ich sehe ihn nicht so weit vorne, wie jetzt, wie er teilweise gemacht wird, weil ich den Eindruck hatte, dass ihm viel durch Scheme geholfen wird und dass er einfach relativ simple Game-Scripts hatte, die ersten zwei Spiele, die ihn haben auch gut aussehen lassen. Das dritte Preseason-Spiel jetzt, was er ja auch gegen die Giants von Anfang an gespielt hat, also eben auch gegen die Giants-Defensiv-Starter, die halt gespielt haben, das hat für mich wirklich meine Meinung noch mal ein bisschen geändert, weil da waren vor allem der erste Drive, der dann auch mit einem Touchdown geendet hat, der war absolut sehenswert. Wer den nicht gesehen hat, wirklich Empfehlung, den noch mal anschauen. Das war eine super Mischung aus Run-Game und Passspiel. Das waren zwei lange Third Downs, die Darnold in First Downs verwerten konnte. Einer per Pass, eins per Scramble. Das sah für mich wirklich aus wie der Drive von einem NFL-Quarterback und eben auch mehr als dieses sehr, sehr auf kurze, sichere Pässe ausgelegte Spiel, was eben in den ersten zwei Wochen so dominant war. Das war mehr. Also da hat man wirklich mehr gesehen. Ich schätze mal, dass dieser Auftritt in Woche 3 der Preseason auch einen Ausschlag gegeben hat, warum die Jets Bridgewater jetzt getradet haben.
Gut, wir haben sowieso erwartet, dass Bridgewater noch getradet wird, aber na ja, klar, die Leistung war auf jeden Fall ein Mitgrund zu sagen, absolut, okay, ja, Let's go. Dann lass uns nochmal über, wir haben jeder zwei Spieler, du ein Spielerkollektiv rausgesucht, die so ein bisschen under the radar einen richtig guten Eindruck gemacht haben. RG3 bei dir.
Ja, das hatten wir, glaube ich, einmal thematisiert, ich glaube in der allerersten Folge oder sogar nach dem Hall of Fame Game. Das fand ich sehr überraschend. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass die NFL-Karriere von Robert Griffin mehr oder weniger vorbei ist und dass er sicher nicht im Ravens-Kader stehen wird dann für die Saison. Jetzt fand ich aber, sah der echt okay aus. Also er bewegt sich gut. Ich finde, er sieht sicher aus im Passspiel. Er wirft, da war jetzt auch nicht die wahnsinnig vielen spektakulären, anspruchsvollen Pässe dabei, aber er wirkt sicherer, als ich ihn davor noch in Erinnerung hatte, aus den letzten Auftritten, gerade da in Cleveland dann ja auch noch. Ich glaube, dass der zum einen, zumindest als Backup, vielleicht ein bisschen Wert hat. Ich hätte ihn zum Beispiel in Seattle gesehen, die haben jetzt gerade für Brett Hundley getradet, aber so in die Richtung, vielleicht Carolina auch, ein Team, das auch einen mobilen Quarterback hat. Und vielleicht würde ich auch gar nicht unbedingt ausschließen, weil Lamar Jackson jetzt im dritten Preseason-Spiel sah er mal ein bisschen besser aus als Passer, aber insgesamt in der Preseason doch sehr inkonstant als Passer noch aufgetreten ist, dass die Ravens vielleicht sogar sagen, der ist, wir wollen Lamar Jackson auf keinen Fall spielen lassen dieses Jahr. Und dann ist es uns das auch wert, dass Robert Griffin den dritten Quarterback-Platz noch bekommt und dass, falls Flacco sich verletzen sollte oder irgendwas passieren sollte, dass wir erstmal noch Griffin reinstellen können, bevor Lamar Jackson dann spielen muss.
Erinnerst du dich noch an Jordan Mailata?
Das war doch dieser Eagles Left Tackle, der irgendwie erst vor ein paar Monaten angefangen hat, Football zu spielen, oder?
Korrekt. Ehemaliger Rugby-Spieler.
Ja.
Monster Riese, von Mensch.
Ja, absoluter Riese.
Riesig, über 2 Meter groß.
Da kann ich nur das Rugby-Tape mal empfehlen. Das ist echt Weltklasse.
Gedraftet in Runde 7 von den Eagles. Wirklich vor ein paar Monaten noch nie Football gespielt.
Ja.
Auf einem einigermaßen professionellen Niveau auf jeden Fall. Er hat jetzt in der Preseason gespielt. Woche 1 war durchschnittlich, Woche 2 nur wenige Snaps gespielt, nur Passblock, dabei nichts zugelassen. Und Woche 3 war wirklich bärenstark gegen die Browns. 21 Passing Plays, kein Sack zugelassen, kein Quarterback-Hit zugelassen. Und dann habe ich ein Video auf Twitter gesehen von Brian Baldinger, wird er so ausgesprochen, ist O-Line-Experte, hat selber lange O-Line gespielt, unter anderem bei Dallas, glaube ich, war es, wie er die Plays von Jordan Mailata analysiert und das Ganze in Zeitlupe vor und zurück so abspielt und dazu das erklärt. Das sieht wirklich gut aus, was der da macht. Der hat natürlich extreme körperliche Vorteile, auch was so Reichweite angeht, ist aber auch gut mit den Füßen, bewegt sich gut. Also für jemanden, der vor ein paar Monaten noch nie professionellen Football gespielt hat, wirklich sehr beeindruckend. Den wollte ich einmal kurz erwähnen, weil das ist so ein bisschen untergegangen. Einfach eine super Story und wirklich scheinbar ein großes Talent, wenn man in so kurzer Zeit so gut Offensive Line spielen lernt.
Und die und also seine Leistungen in der Preseason werden, schätze ich auch, ihm einen Kaderplatz sichern, weil vielleicht hatten die Eagles vorher noch ein bisschen im Kopf, den zu entlassen und dann ins Practice Squad zurückzuholen. Nach den Auftritten jetzt wird es vermutlich nicht funktionieren, weil den ein anderes Team sich schnappen würde.
In Sachen Pro Football Focus, zweitbestes Offensive Line Rating bekommen im ganzen Eagles Team in dieser dritten Woche. Also echt eine gute Leistung gehabt. Ja. Du möchtest noch mal über die Miami Offense sprechen, habe ich gehört.
Also ich habe kurz die Miami Offense und dann habe ich noch einen anderen Namen. Die Miami Offense, ich hatte es in den letzten Wochen ja ein paar Mal gesagt, wie du völlig richtig anmerkst. Ich glaube, dass die immer noch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich glaube, die fliegt echt noch unter dem Radar. Ich erwarte aber von der Dolphins Offense, dass die einige Leute wirklich überraschen wird. Zum einen, Ryan Tannehill sieht wirklich gut aus. Im Training kam das immer wieder raus und jetzt auch in der Preseason fand ich, sah das echt okay aus oder mehr als okay. Kenyon Drake wirkt wie der Back, den wir uns nach dem letzten Saisonviertel letztes Jahr so ein bisschen erhofft haben. Und auch diese Matchup-Waffe vielseitig einsetzbar. Ich glaube, dass der eine richtig gute Saison haben wird. Die Offensive Line eben, wie gesagt, besser. Ich bin absolut überrascht davon, wie gut Mike Gesicki als Blocker aussieht. Das habe ich überhaupt nicht so erwartet. Der wird also auch von Anfang an einmal diese Tight End ISO Position einnehmen, also wo der Tight End auf einer Seite der Formation alleine aufgestellt wird, die Adam Gase eigentlich so gerne spielen lässt. Der kann aber eben jetzt auch, wenn der so als Blocker sich so gut präsentiert, dann kann der eben auch schon vielseitiger eingesetzt werden. Und dann denke ich, dass Spieler wie Danny Amendola oder auch ein Albert Wilson, die sind so ein bisschen halt, ja, haben sie halt geholt. Die werden dem Team aber einfach so eine Baseline geben. Ich denke, ich habe ehrlich gesagt kein wirkliches Gefühl, was die Dolphins Defense angeht, außer dass Minka Fitzpatrick gut ist und der zusammen mit Rashard Jones eigentlich eins der besseren Safety-Duos in der NFL bilden sollte. Ich habe da echt Fragen, was Linebacker, was den Pass-Rush und alles davor eigentlich angeht, auch Cornerback noch immer noch. Aber ich glaube, dass die Offense einige Leute überrascht wird, dass die Offense besser sein wird, als viele denken.
Jetzt hast du ja eigentlich quasi schon so ein Under-the-Radar-Team gekrallt, heimlich.
Eigentlich schon so ein bisschen, ja.
Ich würde meinen letzten kleinen Under-the-Radar-Breakout-Kandidaten überspringen und den zu dem Team packen, dem man angehört, weil darüber sprechen wir noch.
Dann
möchtest du noch einen einschieben?
Einen hatte ich noch auf der Liste. Einen, das war jetzt kein
einen hat er noch.
Einen habe ich noch. Das ist jetzt kein Under the Radar, aber das fand ich einfach überraschend und sollten wir, glaube ich, kurz thematisieren. Das ist Adrian Peterson, der von Washington ja zum Wochenbeginn, wenn ich nicht alles täusche, verpflichtet wurde, dann direkt gespielt hat, direkt quasi gestartet auch. Das für mich sah das so aus, als wird der auch in Week 1 starten. Washington hat da seine Formation auch angepasst. Also der hatte, ich habe es mir ausgeschrieben, auch ich glaube 10 von seinen 11 Runs waren alle under Center, nur einer war aus der Shotgun und auch der Shotgun-Run war kein schlechter. Da waren so ein bisschen auch Runs mit einem blockenden Fullback vor ihm reingemischt. Also so
ja, das mögen wir ja besonders gern.
Genau, klassisch. genau das eigentlich, was Adrian Peterson auch sehen will. 5 Yards pro Run rausgeholt in dem Spiel, wo Washington's Offense ansonsten überhaupt nichts zustande gebracht hat, zumindest die Starter. Und man hat eben diese Downhill-Power, die er immer noch hat, im Prinzip schon ab dem ersten Run gesehen. Er war sofort ein ganz anderer Ton in der Offense. Man hat auch die Geduld an der Line of Scrimmage gesehen, die er letztes Jahr bei den Cardinals auch gezeigt hat. Für mich, klar, du hast Chris Thompson, der ist dein klarer Receiving-Back und der ist auch der Spieler, der deine Offense vielseitiger und schwerer ausrechenbar macht. Aber für mich ist Adrian Peterson der klar beste Runner, den Washington hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch ab Week 1 dann irgendwie eine Mischung aus primär Adrian Peterson und Chris Thompson sehen. Mit Vorteilen Snap-mäßig und Touches sowieso für Chris Thompson. Aber du hast jetzt eben Adrian Peterson, der, glaube ich, als Runner dir deutlich mehr gibt als Rob Kelly und Samaje Perine.
Ich war auch positiv überrascht. Ich war ja ein bisschen skeptisch, aber das sah echt explosiv aus, was Adrian Peterson da gezeigt hat.
NFL Preview.
Guck mal, jetzt kommen die Under-the-Radar-Teams, die ja Under-the-Radar sind, wieder ein bisschen kurz. Wir drücken ein bisschen aufs Gaspedal, aber diese, wir haben insgesamt 3 Teams, wollen wir auf jeden Fall noch mal kurz thematisieren, bevor die Saison losgeht. Wir haben viel über so Teams wie die Rams gesprochen, über natürlich die Patriots, über die Eagles, aber auch im unteren Bereich über die Bills, die Dolphins jetzt auch
Browns.
Wieder. Browns natürlich, dann so Teams, wo sich viel verändert hat, die Chiefs, die Cowboys, nicht die Cowboys, die Bears, solche Teams. Aber dazwischen gibt's so ein paar, die sind echt wenig thematisiert worden. Ich fange mal mit meinem an. Das sind die Detroit Lions. Warum wurde so wenig über sie gesprochen? Ich bin der Meinung, weil es langweilig war. Tut mir leid. Also nicht im negativen Sinne, sondern es gab keine krassen Free Agency Signings wie bei anderen Teams. Dann gab es keinen super aufregenden Draft wie bei anderen Teams. Die haben sich da still und heimlich ein richtig solides Gerüst zusammengebastelt. Vor allem offensiv, finde ich. Waren die letzten Jahre eins der schlechtesten Running Teams der Liga. Das wurde ganz klar adressiert. Man hat mit Frank Ragno den wohl besten Center im Draft geholt. Dann hat man sich Kerryon Johnson in Runde 2 geholt, sogar hochgetradet für ihn. Und man hat sich einen Fullback in Runde 7 geholt. Da wäre ich schon ganz aufgeregt, weil ich das, extra nochmal hier dick aufgeschrieben habe. Fullback haben sie sich geholt. Also es deutet alles sehr darauf hin, das Running Back, das Running Game zumindest wieder existent zu machen bei den Lions. Und das wird auch für Entlastung für das Passing Game sorgen. Weil wenn du ein Team hast, was nur passen kann, dann weiß die Defense das auch, wenn das Running Game einfach nicht gefährlich ist. Defensiv gibt's natürlich noch ein paar Löcher. Zweiter Cornerback, Linebacker, Pass Rush ist so ein Fragezeichen. Ja, trotzdem erwarte ich eine richtig solide Saison von den Lions, weil die einfach dieses Gerüst haben, was steht. Vor allem, du hast eins der besten Receiving Trios der Liga. Mit Golden Tate, Marvin Jones und Kenny Golladay. Du hast ein überdurchschnittlichen Quarterback, der jetzt vielleicht nicht zur Elite gehört, aber Jahr für Jahr gute Leistung eigentlich bringt und dem das verbesserte Running Game auf jeden Fall helfen wird. Und das wird besser sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast mit LeGarrette Blount einen soliden First und Second Down und Goal Line Back, einen Theo Riddick als Receiving Back und Kerryon Johnson, der eigentlich alles kann und vielleicht früher oder später das komplette Backfield für sich alleine beansprucht. Und du hast die Line, du hast die Offensive Line verbessert. Zitat von unseren guten Freunden von Pro Football Focus: die beste Line, die Stafford jemals hatte. Ich glaube, die Lions werden, wie gesagt, eine sehr solide Saison haben. Das Hauptproblem neben den Löchern in der Defense sehe ich in der Stärke der Division. Ich glaube, das habe ich auch schon in unserer Analysefolge zur NFC North gesagt. Die Division ist unglaublich stark. Und da könnten es die Lions schwer haben. Und mich würde es tatsächlich nicht mal wundern, wenn die Lions in der Division Letzter werden. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie. Oh ja, jetzt muss ich aufpassen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ah, doch, mich würde es überraschen, wenn sie Zweiter werden.
Ja, eigentlich schon. Also man kann, glaube ich, argumentieren, dass die Lions insgesamt in der Summe das komplettere Team haben als die Packers. Aber die Packers haben sich in ihren ganzen Schwachstellen deutlich verbessert, gerade was Cornerback angeht. Wenn wir da jetzt so Spieler, die wir jetzt noch nicht genannt haben, Jerry Alexander zum Beispiel, sah jetzt in der Preseason echt im letzten Spiel gut aus. Josh Jackson,
oh, also, dann wurde ja der zweite Pick 6, wurde ihm zurückgepfiffen. Ja, habe ich mich geärgert.
Also die Packers, klar, junge Cornerbacks werden auch immer ein bisschen Zeit brauchen, oder meistens zumindest, ist ein neues Scheme und alles defensiv, aber Green Bay wird defensiv deutlich besser sein und die Offense. Da sind Fragezeichen. Also du hast gesagt, die Lions eins der besten Receiver-Trios in der NFL. Die Packers bringen da viel mehr Fragezeichen mit. Also das heißt, Devante Adams.
Hey, wir wollen über die Lions reden. Nicht über die Packers.
Hast du ja recht.
So funktioniert das Spiel nicht.
Sonst reden wir schon wieder über ein anderes Team.
Ja, eben. Aber
die Lions haben irgendwie ein relativ komplettes Team, offensiv zumindest. Aber ich sehe eben nicht, wo sie sich so richtig von anderen Teams absetzen. Und Ein Punkt könnte die Offensive Line sein. Also da stimme ich auch voll zu, dass es die beste Line ist, die Stafford bisher hatte, mit Frank Ragnow jetzt noch dabei, der Guard und Center spielen kann, vermutlich jetzt auf Left Guard starten wird. Also die Line sollte mindestens Top 10 und eigentlich, glaube ich, sogar noch weiter oben anzusiedeln sein im Laufe dieser Saison. Ich halte recht viel von Matthew Stafford. Also ich sehe da auch das Potenzial für Top 8 und mehr Quarterback. Der ist teilweise, hat er ja auch der ist nicht der konstanteste, aber teilweise hat er ja auch einfach unfassbare Spiele. Für mich fällt der Case für die Lions einfach mit dem Pass Rush. Also ich sehe nicht, wie die, und das war ja jetzt auch in der Preseason schon wieder ein großes Thema, und auch wieder nicht überbewerten, aber es ist und bleibt einfach ein Thema. Ich sehe nicht, wie Detroit einen konstanten Pass Rush produziert mit den Spielern, die sie aktuell haben. Jetzt mag das Scheme dann von Matt Patricia auch weniger darauf ausgelegt sein, dass du die Line of Scrimmage im Pass Rush dominierst, sondern eher dieses, was wir aus New England kennen, Gap Control, die Line of Scrimmage quasi kontrollieren, ohne sie zu dominieren, dass du eben so hier und da immer wieder mal Completions zulässt und Runs, aber nie oder möglichst wenige Big Plays und vor allem dann in der Red Zone eben stark bist. Ich tue mich schwer damit noch zu sehen, wie das mit dem Pass Rush in Detroit funktioniert, auch wenn ich die Secondary und gerade einen Darius Slade zum Beispiel sehr, sehr mag, aber ich glaube, dass die Lions defensiv unterm Strich gerade in der NFC zu schwach aufgestellt sind.
Es könnte ein Jahr werden, was, wie gesagt, durchschnittlich wird, aber das nächste Jahr, man kann auf diesem Gerüst halt sehr gut aufbauen, glaube ich.
Ja.
Und dann können wir die nächsten Jahre, kann man, glaube ich, sehr positiv entgegenblicken als Lions-Fan. Kommen wir zu einem Team, das hast du dir ausgesucht. Ich bin der Meinung, über das Team wurde gar nicht so wenig gesprochen, aber du willst es noch mal hervorheben.
Ja, aber ich glaube, dass wir in der Regular Season vielleicht auch nicht mehr so viel über die sprechen werden. Das sind die Tampa Bay Buccaneers, die witzigerweise einige Parallelen zu Detroit haben. Und ist einmal auch die fehlende Konstanz im Run-Game ist sicher ein Faktor bei den Bucks. Deswegen haben sie sich ja jetzt auch von Doug Martin, der vielleicht der inkonstanteste Running Back der letzten 5 Jahre in der NFL ist, getrennt. Sie haben auch eines der besten Receiver-Trios in der NFL mit Mike Evans natürlich, dann Chris Godwin, der, denke ich, primär dann als zweiter Outside-Receiver starten wird, und DeSean Jackson, den sie, so sieht's aus, in den Slot schieben werden. Da bin ich extrem gespannt drauf, weil ich glaube, dass DeSean Jacksons Geschwindigkeit im Slot den Bucks mehr bringen wird als Outside-Receiver. Einfach weil DeSean Jackson ist extrem schnell und er schafft Separation von seinen Spielern auch immer noch oder auch nach wie vor. Aber Jameis Winston ist eben einfach kein guter Deep-Passer. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre wirklich, ja, festgesetzt. Ich denke, dass er im Slot wertvoller sein wird und dass Winston ihn da auch besser und effektiver einsetzen wird. Und dann haben wir eben die Situation, dass die Bucks theoretisch eins der besten Tight-End-Duos in der NFL haben sollten, würde ich vermuten. Also Cameron Braid ist ein Spieler, den Winston sehr mag, mit dem er auch eine gute Connection hat. Und O.J. Howard ist eigentlich unglaublich talentiert. Der hat auch alle Mittel, um einer dieser Matchup-Tight-Ends zu werden. Wurde letztes Jahr eben trotzdem vor allem in der Red Zone viel zu wenig getargetet, also hat er viel zu wenig Targets bekommen im Passspiel. Ich erwarte mir eigentlich eine Offense, die, was das Waffenarsenal angeht, also Tight Ends, Receiver und auch Running Back, also Peyton Barber, auch so ein Spieler, den wir jetzt eben nicht genannt haben, der in der Preseason extrem überzeugt hat, jetzt auch gerade in Woche 3 wieder.
Und im Vergleich zu Ronald Jones.
Und vor allem im Vergleich zu Ronald Jones, der dann immer noch ein netter Home-Run-Hitter sein kann, der im vierten Viertel ein paar mehr Snaps sieht und vielleicht gegen eine müdere Defense dann hier und da mal einen langen Run auch hinkriegt. Das Potenzial dazu hat er ja ohne Frage. Dass die Bucks, was die Waffen angeht, eigentlich eins der stärksten Teams wirklich in der ganzen NFL sein sollten. Jameis Winston auch in der letzten Saison sich deutlich verbessert. Das war seine beste Saison und für mich auch so ein bisschen gezeigt, dass er eben mehr sein kann, dass er dieser Franchise-Quarterback auch sein kann, wenn er das jetzt diese Leistung auch konserviert, gerade was Accuracy angeht, was Turnover angeht, was First-Down-Pässe angeht. Da war wirklich fast überall waren das Karriere-Bestwerte bei ihm. Dann kommt aber natürlich auch wieder dazu, und das ist eine Parallele zu den Lions wieder, die Division ist brutal. Ich glaube, für mich ist es die beste Division in der NFL, die NFC South mit Atlanta, Carolina und New Orleans, wo für mich zwei Teams dabei sind mit den Falcons und den Saints, die zum engsten Contender-Kreis gehören dieses Jahr auch wieder. Und eben die Frage nach der Defense. Also auch ähnlich wie bei den Lions, bei Tampa Bay der Pass Rush, Riesenthema. Die Bucks vom Scheme her verlassen sich mehr auf ihren Four-Man-Pass Rush, weniger Blitzing. Das war über die letzten Jahre eine absolute Katastrophe, weil der Pass Rush individuell so schlecht war und die Defensive Line einfach nicht gut genug war, um das Scheme so umzusetzen. Dazu in der Secondary eben Lücken, was dann in Kombination mit dem fehlenden Pass Rush natürlich noch mehr entblößt wurde. Jetzt bei der Secondary habe ich echt immer noch einiges an Fragen. Da bin ich nach wie vor überhaupt nicht überzeugt. In die Defensive Line haben sie sehr, sehr investiert. Jason Pierre-Paul, Vita Vea natürlich in der ersten Runde, haben sie Bo Allen geholt, sie haben Mitch Unrein geholt, Vinnie Curry natürlich geholt aus Philadelphia. Ich frage mich ein bisschen, ob die Bucks nicht mit den Investitionen, gerade in JPP und Vita Vea, auch Bo Allen sowieso, ob die mit den Verpflichtungen nicht zwar ihre in der Run-Defense deutlich besser geworden sind, aber in der, im Pass-Rush immer noch Probleme haben werden nächstes Jahr. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Defense auch nächstes Jahr wieder, ja, wieder Probleme haben. Ich tue mich auch schwer mit dem Play-Calling von Dirk Koetter. Das sieht in der Preseason aktuell, fand ich jetzt gerade im dritten Spiel, besser aus, wo der Offensive Coordinator die Plays zum Teil zumindest, oder ich glaube sogar ganz, gecallt hat. Also die Bucks sind so ein bisschen ein Team mit Licht und Schatten. Die werden aber, glaube ich, in der Saison schnell unterm Radar fliegen, einfach weil sie die Saison natürlich mit Ryan Fitzpatrick beginnen durch die Winston-Sperre, ein extrem schweres Startprogramm haben und für mich der heißeste Kandidat auf den ersten Headcoach-Wechsel diese Saison sind.
Oha. Oha. Das war sehr ausführlich. Ich glaube, da brauche ich nichts weiter hinzuzufügen. Auch hier sehe ich ein relativ solides Grundgerüst. Schauen wir mal, wie die Bucks abschneiden werden. Und dann haben wir noch eins, wo wir uns geeinigt haben, weil wir die beide so als Under-the-Radar-Team haben. Ja. Es wird wirklich wenig über die Denver Broncos gesprochen. Und das ist eigentlich überraschend, weil da hat sich viel getan. Vor allem wurde einfach mal ein neuer Quarterback installiert in Case Keenum. Ich werde aber zu Beginn, bevor du dir die Broncos vornimmst, einmal meinen kleinen Breakout-Kandidaten noch hervorheben. Das ist Cortland Sutton, Second-Round-Pick der Denver Broncos, Wide Receiver, ein sehr physischer Receiver, 190 Kilo, genau, 1,90 groß.
Kelvin Benjamin-Maße.
Und fast 100 Kilo, so rum ist richtig. Wirklich eine unglaubliche Reichweite, Red Zone-Target, quasi ein guter Tight-End-Ersatz für die Red Zone auch, weil da sind die Broncos jetzt nicht so optimal aufgestellt. Man hat ihm immer nachgesagt, das ist so ein bisschen Mangel an Explosivität. Das hat man bisher auf dem Feld aber nicht gesehen. Sah super im Trainingcamp aus. Seine Teamkollegen nennen ihn schon Megatron Junior oder auch potenzieller Rookie of the Year. Das ist natürlich Quatsch, weil wir wissen alle, dass Saquon Barkley das wird. Und hat gegen die Redskins jetzt letzte Woche gegen Josh Norman einfach mal echt gut ausgesehen. Und Josh Norman gehört nach wie vor zu den besten Cornerbacks der Liga und hat wirklich sichere Hände. 6 Targets in der Preseason bekommen, 5 davon gefangen und das eine war kein Drop, sondern nicht fangbar. Und der Typ ist wirklich Denvers Zukunft, aber halt auch schon Gegenwart, weil er als dritter Receiver auch schon aufläuft. Thomas und Sanders sind natürlich nach wie vor vor ihm, aber das sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wenn einer von denen verletzt sein sollte oder halt nicht mehr so fresh wie die letzten Jahre. Dann ist Cortland Sutton ein ganz, ganz spannender Mann. Und ich glaube, selbst wenn die beiden fit bleiben, ist er schon spannend, weil er einfach so viel Talent mitbringt. Für viele war es, oder für manche war es tatsächlich der Wide Receiver Nummer 1 vor dem Draft und ist einfach nur der Spot, wo er gelandet ist, ein bisschen unglücklich, weil er hat einfach Demaryius Thomas und Emmanuel Sanders klar vor sich hat. Aber ansonsten die Broncos, man hat wirklich wenig drüber gesprochen. Wie kommt's?
Ja, es ist eigentlich wirklich überraschend, weil sie ja nicht nur den Quarterback-Tausch hatten, sondern ja auch einen mit Bradley Chubb so ein bisschen, wo man eigentlich dachte, der geht früher weg in der ersten Runde, den ja abgestaubt haben, früh im Draft. Also ist schon so ein bisschen überraschend, aber vielleicht ist es auch bei den Broncos dieses die Unsicherheit, glaube ich. Also wir haben jetzt vorhin über Nick Foles gesprochen und dann kann man ja eigentlich so ein bisschen in einem ähnlichen Atemzug auch Case Keenum nennen, der natürlich letztes Jahr mehr als nur einen Playoff-Run hatte, sondern die ganze Saison über eigentlich ziemlich gut gespielt hat, als er dann reinkam bei den Vikings, wo wir aber eben auch die andere Seite quasi schon gesehen haben in der NFL, wo wir nicht so genau wissen, ob das, was wir letztes Jahr gesehen haben, sich auf das, oder ob das sich langfristig übertragen lässt. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch, was die Broncos insgesamt angeht. Und das betrifft auch die Offense, weil ich denke, dass das Scheme von Bill Musgrave, dem Offensive Coordinator, dass das zu Case Keenum passt. Also es ist ein sehr, sehr Quarterback-freundliches Scheme mit verschiedenen Formationen, aber ohne die Spieler zu überfordern. Also ein Scheme, was eigentlich Case Keenum liegen sollte. Ich denke auch, dass er, dass mit Teil, manche von den Sachen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass wir die, dass sich die sehr wohl übertragen lassen. Sowas wie das Pocket Movement, was er letztes Jahr bei den Vikings gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass die Offensive Line stabiler sein wird. Wir beide sind eigentlich echt angetan von dem, was wir von Royce Freeman in der Preseason gesehen haben.
Sprich, auf jeden Fall.
Der sollte Keenum auch helfen. Receiver hast du gerade schon angesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass die, dass die, dass der Pass Rush, nachdem die als Team insgesamt letztes Jahr so ein bisschen ein Down-Year hatten, das erste jetzt in den letzten 4-5 Jahren wirklich insgesamt, obwohl Von Miller immer noch einer der besten oder glaube ich sogar der beste statistisch auch letztes Jahr wieder Pass Rusher in der NFL war. Du hast eben jetzt Bradley Chubb als zweite Präsenz quasi an der Line of Scrimmage, vor allem für First und Second Down. Und dann wird, denke ich, Shaq Barrett dieses Jahr endlich mehr Snaps bekommen, was er eigentlich letztes Jahr schon hätte kriegen sollen, weil er viel besser war als ein Shane Ray zum Beispiel. Also ich erwarte vom Pass Rush eigentlich wieder mehr. Ich erwarte von der Offense viel, viel mehr als letztes Jahr. Das war ja auch einfach im Zusammenspiel ein großes Problem, dass die Defense oft ganz schnell wieder aufs Feld musste und dann in schlechter Field Position, weil die Offense Turnover produziert hat oder schnell punten musste oder was auch immer. Die Division ist für mich eigentlich ziemlich weit offen, mit den Chargers als Favorit. Aber die Broncos sind für mich so ein bisschen ein Dark Horse, wenn Keenum einigermaßen stabil ist, wenn er ein durchschnittlicher Quarterback nächstes Jahr ist, dann in der AFC sind die Broncos für mich eigentlich ein Playoff-Kandidat.
Das ist eine mutige Aussage. Was auch ein sehr guter Teaser ist auf unsere nächste Folge schon. Unsere Bold Predictions ist nächste Folge dran.
Ja, ja, absolut.
Ich glaube, ich habe zu den Broncos tatsächlich auch nicht mehr viel zu sagen. Du hackst da schon immer einiges ab und aber es ist gar nicht so schlimm, weil ich bin ähnlicher Meinung, dass die Broncos, ja, ich bin, natürlich können sie in die Playoffs kommen, aber ich bin noch etwas skeptisch, was Case Keenum tatsächlich angeht. Das sah jetzt in der Preseason auch, also es hat mich, ja, es war so, es ist so ein Mix aus beiden.
Vor allem die ersten zwei Spiele,
ja. Ja, ja, ja. Er hat halt einfach ein gute Receiver da, die werden ihm helfen, wie du gesagt hast. Royce Freeman und das Running Game wird ihm helfen. Trotzdem, ich bin nicht der größte Case Keenum-Believer und ich glaube, die Saison wird sehr an seine Leistung gebunden sein.
Ja. Ja.
Trotzdem haben sie sich verbessert auf Quarterback.
Absolut.
Im Vergleich zum letzten Jahr.
Was und das nicht wird schwer schon mal, war, aber
das jetzt, war nicht sich, schwer, aber
sie haben sich deutlich verbessert, ja.
Und das wird die ganze Mannschaft natürlich besser machen, plus die Verbesserung, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Bradley Chubb, Cortland Sutton, dann haben sie aber noch andere Rookie-Receiver wie ein Deshaun Hamilton, die jetzt auch nicht verkehrt aussahen bisher. Aber mit deiner Aussage, wie gesagt, schöner Teaser auf die nächste Folge. Generell haben wir da eine schöne Überraschung für euch geplant. Das wird mal eine etwas andere Folge. Mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und zwar natürlich wie immer auf Twitter, Instagram oder auch auf Facebook. Folgt uns da gerne. Überall heißen wir dort Downset Talk. Keine Überraschung. Aber nächste Woche startet schon die Regular Season und wir haben ja ein Tippspiel versprochen, ne? Da war doch was. Jetzt mal so langsam starten.
Ganz genau.
Wo machen wir das und wie machen wir das und wie kann man dabei sein?
Ganz genau. Wir haben uns da die verschiedenen Optionen angeschaut und sind aber eigentlich der Meinung, dass die Version auf NFL.com am massentauglichsten sozusagen ist. Also das NFL.com Pick'em, wo man kein Ergebnis oder irgendwie sowas tippt, sondern einfach nur sich Woche für Woche quasi den Spieltag durchgeht und den Pfeil nach links oder rechts bewegt, je nachdem, welches Team man glaubt, das gewinnt. Da richten wir was ein und dann werden wir über Social Media das verbreiten, werden es auf unserer Website posten ins Forum. Da könnt ihr auf jeden Fall den Link dann über den Link zum Tippspiel kommen und da seid ihr selbstverständlich herzlich alle eingeladen.
Und wir haben ja Madden verschenkt, The Zone verschenkt und du verschenkst jetzt auch noch was. Nicht jetzt, aber
Genau. Ich verschenke jetzt wir verschenken zum Saisonstart oder verlosen zum Saisonstart quasi als drittes Gewinnspiel der letzten Wochen noch 3 Ausgaben von meinem Buch, das so ein bisschen eine Football-Weiterführung ist. Und was, glaube ich, gerade zum Saisonstart gut passt, wo man sich da noch mal so ein bisschen diejenigen, die jetzt vielleicht auch gerade noch neuer dabei sind oder die sagen, sie interessieren sich noch mehr davon dafür und wollen tiefer gehende Analysen, wollen mehr mit Grafiken und was auch alles, wie die verschiedenen Offenses funktionieren, die Defenses natürlich auch. Da verlosen wir drei über Twitter werden wir die verlosen. Da werden wir wieder am Freitag, vermutlich gegen Freitagnachmittag, einen Post absetzen, in dem dann alles steht, wie ihr mitmachen könnt.
Und wer nicht so gerne liest, gibt ja so Leute, mich inklusive. Ich bin nicht der größte Leser, gebe ich ganz offen zu. Für den empfehle ich natürlich unser Special Team, weil da in den Bonusfolgen erklärst du auch so einige taktische Aspekte vom Football, ja. Ohne dass man lesen muss, sondern nur zuhören. Das finde ich toll. Special Team, das so nennen wir die Leute, die uns unterstützen. Mehr Infos dazu gibt's natürlich auf unserer Homepage www.downsettalk.de. Das war mal wieder eine sehr ausführliche Folge. Ich hoffe, sie hat Spaß gemacht. Lasst uns gerne Feedback da. Und wie gesagt, nächste Woche könnt ihr gespannt sein. Wir sind es auch. Wir wissen noch nicht so richtig, was genau passiert. Aber es wird eine etwas andere Folge werden.
Mit so viel kann man schon mal. Ein bisschen mehr drumrum vielleicht. Wird spannend.
Naja, alles klar. Sehr schön. Das war's für diese Folge. Das war's für diesen Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
Ciao.